zusammen, bevor es losgeht, eine kurze Info. Auf meinem Instagram-Kanal Simon Lohmeier findet ihr die Bilder zu den einzelnen Geschichten auf der Weltreise. Den Link zu meinem Account findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß dabei.
Wir waren 2 Monate im kompletten Lockdown und China-Lockdown bedeutet, du darfst die Wohnung nicht verlassen.
Ich hatte letztens so einen Hotpot, da waren, sind ein paar Frösche drin geschwommen. Die sehen auch noch so aus wie so kleine Menschen.
Die haben Bars zugemacht, wo viele Ausländer insbesondere auch waren. Haben dann alle in den Bus gefahrt und haben dann eine Haarprobe genommen. Und wenn es positiv war, dann warst du raus.
Und das Hotel war halt die 1:1 Kopie von Motel One. Also kopieren können sie ja wirklich gut.
Ungewollt war die Frau wieder schwanger. Ja. Und das Paar wollte eigentlich das zweite Kind, hatte Lust drauf. Ja. Aber die Großeltern haben sich zusammengetan, haben gesagt, hey, nee.
21 Tage habe ich, und ich fahre in diesen 21 Tagen komplett durch dieses Land.
Das sind wie viele Kilometer, weißt du?
5.600 Kilometer.
Wow.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bussi, meinem Interview-Roadtrip-Podcast. Ich bin Simon Lohmeier und ich reise gerade mit meinem 1984er knallgelben VW-Bus Bussi um die ganze Welt. Von Deutschland nach Indien, über Japan nach Amerika, runter Südamerika, Afrika und zurück nach Deutschland. Das dauert ungefähr 2 Jahre. Zwischendurch lasse ich meinen Bus stehen und komme für ein paar Wochen zurück in meine Heimat. Und hier spreche ich dann mit spannenden Persönlichkeiten über ihre und meine Erfahrungen aus den Regionen, in denen ich unterwegs war. Und natürlich auch immer über die Menschen und das Leben selbst. Heute ist alles ein bisschen anders. Denn heute spreche ich nicht mit jemandem, der in der Öffentlichkeit steht, sondern mit jemandem, der mit mir über Instagram in Kontakt getreten ist. Raphael Eder hat viele Jahre in China gelebt, ist mit einer Chinesin verheiratet und meinte, wenn ich auf meiner Reise zufällig nach Dali in China komme, soll ich mich mal melden. Da Dali auf unserer Route lag, habe ich das natürlich gemacht. Und nach einem tollen Abend mit tollen Gesprächen habe ich spontan entschieden, dass Rafa, wie er auch genannt wird, der perfekte Gast für den Podcast wäre. Und deswegen haben wir gleich am nächsten Tag diese Folge aufgenommen. Es ist ein tolles Gespräch geworden. Ich habe auf jeden Fall das Land und die Menschen noch mehr verstanden. Freut euch also auf tolle und auch kritische Einblicke. Viel Spaß und los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bussi. Es ist eine ganz neue Situation, weil ich habe meinen Gesprächspartner sozusagen hier in China gefunden oder besser gesagt, er hat mich gefunden. Herzlich willkommen, Raphael. Schön, dass du da bist oder schön, dass ich bei dir in deine, hier, wir sitzen in Dali, in einer historischen Stadt, oder? Kann man sagen?
Ja.
Ich sage jetzt mal Raffi. Sagen Leute Raffa.
Raffa mehr.
Okay, ja. Raffa. Genau, er hatte mich auf Instagram angeschrieben und meinte so, wenn ich nach Dali komme, was tatsächlich auf unserer Route war, dann soll ich doch mal Hallo sagen. Und das habe ich gemacht und habe ihn und seine sehr süße Familie kennengelernt und haben jetzt die letzten 2 Tage miteinander verbracht und ja, gestern erst kennengelernt. Und ich dachte, er ist so ein perfekter Gesprächspartner, weil er sich in China auskennt und eine chinesische Frau hat, einen 2-jährigen Sohn und das, also er ist auf jeden Fall mitten im Thema, hat 8 Jahre in Shanghai gelebt, ne?
Ach, ja.
Und ja, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die nette Vorstellung und schön, dich kennengelernt zu haben gestern in Dali und willkommen in China, willkommen in Dali.
Ja. Verrückt. Also ich bin jetzt auch noch nicht so lange da und ich bin so froh dann auch irgendwie so, dass man, also ich muss das mal ganz kurz erklären, wie jetzt mein Einstieg, weil ich bin jetzt gerade einmal komplett durch Laos gedüst, um rechtzeitig hier in China anzukommen, um sozusagen meinen Guide zu treffen, weil ich darf nicht alleine durch China fahren mit meinem eigenen Fahrzeug. Und hab die dann alles rechtzeitig geschafft und die hat mich dann bei Customs und an der Grenze sozusagen abgeholt. Mhm. Das hatte ich dir schon ein bisschen erzählt, das war so ein bisschen Chaos, weil ich habe mein ganzes Auto ist voll mit so Schwemmholz und Schmetterling und lauter so getrockneten Blumen und da haben die mir erstmal irgendwie ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, das darf ich alles nicht mit reinnehmen. Dann bin ich nochmal kurz zurück nach Laos gefahren, habe alles in mein Schmugglerfach entsorgt und bin wieder zurück, habe gesagt, ich habe alles entsorgt. Das haben die mir dann tatsächlich auch geglaubt. Also es ist noch alles in meinem Auto. Also außer der große lange Stock, den ich da an der Seite hatte, aber den habe ich jetzt in Laos eingepflanzt. Ja, hast du in China schon so mit dem strengen System zu tun gehabt? Wahrscheinlich, du hast auch lange in Shanghai gelebt. Du meintest auch mit Visas und so, es war auch nicht immer ganz einfach, oder?
Genau, also China ist generell immer sehr speziell, was alles angeht, sehr exotisch. Ich glaube, wir haben gestern darüber gesprochen, dass du sehr viele Ausländer in Indien getroffen hast. In fast allen der Länder auf der Route hast du viele Ausländer getroffen. In China wird es wesentlich weniger. Ich meine, wir sind hier in einer der beliebtesten Reisestädte für Chinesen und auch eine wunderschöne Stadt eigentlich. Ja, aber du siehst kaum Ausländer hier. Und das hat zum einen damit zu tun, dass...
Ich habe ehrlich gesagt noch keinen gesehen. Also du bist ja wirklich... Also wir haben jetzt heute einen im Restaurant getroffen, aber das war ein Brite, glaube ich.
Brite, der in China lebt. Also das sieht man dann immer...
Auch mit seiner chinesischen Frau, also genau. Da lebt er wirklich hier, ja.
Genau, aber du siehst wenig Rucksacktouristen, du siehst wenig individuell Reisende, die hier wirklich zum Urlaub hinkommen. Und das spielt so ein bisschen darauf auch ein, dass es halt einfach schwierig in China ist. Also China ist exotisch und es ist schwierig wegen der Sprache, aber Visum war in der Vergangenheit immer recht schwierig. Es gibt keine visafreie Einreise. Ja. Alles, du kannst halt nicht einfach deine Reise hier buchen. Das muss irgendwie immer alles über Chinesen laufen.
Es war sehr schwierig. Aber ist es nicht so, dass jetzt gerade auch ein bisschen dass man jetzt als Deutscher zum Beispiel 15 Tage visafrei...
Genau, China bemüht sich extrem, auch wieder internationalen Tourismus ins Land zu holen. Insbesondere nach Covid haben viele Ausländer, die in China gearbeitet haben, haben China verlassen und sind nicht wiedergekommen. Und jetzt sind sie sehr bemüht und haben, ich glaube, 8, 9 Ländern in Europa eine visafreie Einreise für 15 Tage erlaubt, was ein Riesenschritt ist. Das gab es vorher nie.
Wahnsinn.
Aber es gibt trotzdem auch noch so Themen wie zum Beispiel, wenn du in China übernachtest, musst jede Nacht immer bei der Polizei registriert werden.
Auch wenn man dann visafrei ins Land, noch relativ geplant dann.
Genau, es ist immer noch und die wollen immer noch genau wissen, wo du bist. Also wenn du in einem Hotel übernachtest, dann registriert das Hotel dich. Wir sind hier in einer privaten Unterkunft, die müssen uns dann registrieren bei der lokalen Polizei. Okay. Das hast du in anderen Ländern halt in dem
Fall nicht. Genau. Ich habe auch, also was ich gelesen hatte, dass jetzt nicht jedes Hotel dich theoretisch aufnehmen kann, weil die nicht irgendwie die Lizenzen dafür haben oder sowas. Kann das sein? Oder ist auch die Sprachbarriere oder sowas, dass die dann dich gar nicht weil sich übernachten lassen.
Es kommt ein bisschen auf die Regionen drauf an. Also in Shanghai wirst du das nicht erleben, aber zum Beispiel, ich war vor 3 Jahren mal in einer westchinesischen Provinz, in Gansu, einem wunderschönen landschaftlichen Traum. Und da ist eine bestimmte Region, die ist tibetanisch geprägt. Das habe ich dir gestern erzählt. Da darf man als Ausländer komischerweise nur tagsüber hin. Die Hotels dürfen Ausländer nachts nicht akzeptieren. Und wir haben dann, das war auch, glaube ich, so ein bisschen aus Desperation, weil einfach nicht viele Touristen in die Region kamen, haben wir dann ein Guesthouse gefunden, das hat ein Ausländer akzeptiert. Der hat mich einfach nicht registriert. Dummerweise ist der Mann seiner Schwester ist der bei der Polizei, bei der lokalen Polizei, und der hat mich dann abends da gesehen. Dann gab es total Stress und der hat ihn total fertig gemacht, dass er seinen Job verlieren kann, und war richtig sauer. Und dann nach 20 Minuten Diskussion hat er gesagt, okay, du kannst hier übernachten, aber du musst vor 9 Uhr die Stadt verlassen und komm erst nach 17 Uhr wieder, weil die Polizei zwischen 9 und 17 Uhr arbeitet. Und danach ist es egal, dann ist mir egal.
Also so, wie sagt man in Deutsch dieses Sprichwort, aus den Augen, aus dem Sinn oder so.
Genau.
Also wenn man dich nicht sieht, dann bist du gar nicht da.
Genau, richtig. Und da gibt es im Chinesischen gibt's so ein Wort, was schwer zu übersetzen ist. Das heißt Chabudur, und das bedeutet eigentlich, dass man immer die Regeln irgendwie anpassen kann.
Bänden.
Genau, kannst sie bänden, die Regeln, genau.
Oh, das hatte ich jetzt, muss ich sagen, also ich habe ja eigentlich relativ gutes menschliches Gefühl, würde ich mal behaupten, aber an der Grenze war ich so, Leute, ich hatte diese Schmetterlinge zum Beispiel, waren wirklich in so einem festen Rahmen am Kühlschrank festgeklebt, und die haben gesagt, keine Chance. Ich habe gesagt, soll ich meinen Kühlschrank rausreißen? Die waren wirklich hart und haben gesagt, ja, sorry, wir können das auch für dich rausreißen. Ich so, Leute, wirklich, gut, ich habe das dann irgendwie, wie gesagt, ich habe das dann irgendwie in diese Schmetterlinge rausgenommen und irgendwie versteckt, aber mein Gott, ich hatte auch zwei so Kakteen vorne drin, die musste ich dann auch da lassen, die habe ich dann direkt neben dem Custom House in China einfach neben denen eingepflanzt. Ich hoffe, die werden gegossen.
Du musst auf jeden Fall nochmal kommen, da stehen da riesen Kakteen.
Aber ja, das, mein Gott.
Aber wie war denn der Grenzübergang? Ich habe im Podcast vorher gehört, dass du einen phänomenalen Grenzübergang zwischen Pakistan und Indien hattest. Ich glaube nicht, dass ein Stadion in Yunnan an der Grenze war, aber waren da viel, was war denn da, wer hat denn da so die Grenze überquert? Waren da andere?
Also, ich muss sagen, ich bin ja von Laos gekommen und da waren jetzt zum Beispiel die Straßen waren noch ganz, wirklich fürchterlich. Da habe ich für 250 Kilometer 12 Stunden gebraucht und habe mich da wirklich durchgekämpft. Das war ganz fürchterlich für Bussi und für mich. Also so, da leidet man richtig mit dem Auto mit jedem Schlagloch. Das waren wirklich Krater. Die waren teilweise gefühlt einen Meter tief. Da musst du wirklich aufpassen. Wenn man da Motorrad fährt, kannst du dich wahrscheinlich dreimal überschlagen, wenn du da nicht aufpasst. Ja. Und dann war ich an dieser Grenzstadt, die heißt in Laos Boten. Okay. Das ist so lustig. Da kommt man dann in die Nähe von China und auf einmal sind die Straßen perfekt. Und du kommst in diese Grenzstadt, das war wie so ein kleines Las Vegas. Okay. Wirklich breite Straßen, Spielcasinos, Prostituierte, die mich also irgendwie so, ich war dann am Abend noch was Abendessen und kein Wort verstanden. Das waren also, ich weiß jetzt nicht, ob das Laoten oder Chinesen waren, aber die haben mich da irgendwie versucht, noch irgendwie abzuschleppen. Ich war noch was Barbecue essen und dann am nächsten Morgen bin ich früh aufgestanden und bin dann nochmal den letzten Kilometer zur chinesischen Grenze gefahren. Da hat dann auch Doris auf mich gewartet, das ist ihr europäischer Name sozusagen. Ich nenne sie Basinga, das ist irgendwie ihr Spitzname, den hat sie von The Big Bang Theory. Da hört sie ganz gut drauf. Genau, die hat dann zum Glück dieses ganze Übersetzen gemacht, weil es ist halt dann auf einmal schon nur chinesische Zeichen, kaum einer, also wirklich spricht Chinesisch, das musst du ja auch irgendwie gewohnt sein. Ja. Also in Shanghai ist das wahrscheinlich wieder anders, oder?
Das ist ein bisschen besser.
Viele Expats und was.
Ja.
Ja, hatte dann da mein Kampf mit meinen Naturalien. Gut, das ging dann auch. Und dann, sind viele Laoten sind drüber, Chinesen, ich glaube, so im Austausch, aber jetzt auch null Europäer, nicht einen, ja. Wirklich. Also Da war ich irgendwie die Einzige. Ich glaube, die haben auch noch nie so ein Auto gesehen. Also ja. Du meintest ja auch, dass es, also du hast 8 Jahre in Shanghai gelebt und du hast viel China-Erfahrung, so ein Oldtimer in dem Sinne hast du, gibt es hier nicht wirklich, gell?
Also es ist nicht erlaubt, Autos nach China zu importieren. Dadurch wollen sie halt vermeiden, dass alte Autos ins Land kommen und wollen die lokale Autoindustrie auch fördern. Und daher, das
heißt, deswegen hat VW immer hier produziert, weil die gar nicht importieren können.
Ah, okay, genau, VW war einer oder vielleicht sogar der erste ausländische Automobilkonzern, der in China produziert hat. Okay. Und war auch bis letztes Jahr die meistverkaufte Automarke in China war VW tatsächlich.
Ja, und da müssen wir ja auch nochmal drüber sprechen, weil wenn du jetzt über die Straßen fährst, man sieht noch viele VWs, aber das sind also größtenteils Elektroautos. Mhm. Alle schauen aus, irgendwie sind also alles chinesische Marken, aber schauen aus, haben irgendwie den Hintern von einem Mercedes, irgendwie die Augen von einem Porsche, dann habe ich einen gefälschten Beetle sozusagen gesehen. Alle Elektro, schauen alle schick aus, wirklich schon, also schauen nach guten Autos aus.
Ja.
Aber ich glaube, es wird gerade so ein bisschen verdrängt, ne? Ich glaube, deswegen ist auch gerade in diesem Moment Olaf Scholz in China, ne? Um nochmal so ein bisschen aufzupassen, schauen, wie so die Abhängigkeiten voneinander sind und
Da ist China halt immer gut. Ich meine, das ist eine sehr zentral geplante oder zumindest subventionierte Wirtschaft und dann gibt es Kerntechnologien, da möchte China gut werden und dann werden die halt auch gut da drin. Und das ist halt in den letzten Jahren, es ist einmal die Elektromobilität. Die haben jahrelang versucht, die insbesondere deutschen Automobilhersteller aufzuholen mit dem klassischen Verbrenner. Ja, haben dann irgendwann realisiert, kriegen sie nicht hin, das ist zu kompliziert.
Ja.
Und dann haben sie aufgegeben und machen einfach nur Elektromobilität und sind da halt extrem schnell gewachsen, weil es halt Software auf Rädern ist und das können sie.
Ja, und das muss man sagen, echt gut. Ja. Ich bin jetzt auf dem Weg zu dir, ich bin jetzt gerade vom Bussi zu dir gelaufen und wurde fast überfahren von so einem kleinen Elektro-Scooter. Weil die sind, in Deutschland haben die ja noch irgendwie einen Ton oder müssen noch irgendwie einen Sound haben, so wie so kleine UFOs, die da an die vorbeisausen. Hier kein Ton. Ja. Also kein Also das habe ich gleich gemerkt, am eigenen Leib nochmal so zurückgesprungen.
Die größte Gefahr in chinesischen Städten ist, von einem Elektroroller umgefahren
zu werden. Aber die sind, die stehen ja auch so wie zum Leihen und zum, so wie unsere Share-Autos, Share, also Share Now und sowas.
Die Share-Bikes, genau, da kannst du dann für 50 Cent die Stunde mit einem Elektroroller fahren in den Städten. Gibt es nicht überall, gibt es aber in kleineren Städten, ja. Wie war denn, was war denn dein Eindruck, bevor du nach China gekommen bist? Weil du warst ja noch nicht in China, oder?
Nee, also nur Hongkong, aber Hongkong, das ist ja wirklich nicht China, oder? Also das ist...
Die diplomatische Antwort ist, es ist China, aber als Stadt würde ich auch behaupten, dass Shanghai nicht China ist. Also Shanghai ist einfach, und Hongkong und die großen Städte sind halt nochmal ein eigenes Ökosystem für sich selbst.
Das ist ein gutes Wort für, ja, das glaube ich auch.
Was war denn, weil du hattest wahrscheinlich dich auch ein bisschen informiert, aber bist ja dann letztendlich auch mit einem Tourguide hier reingekommen, auf den du dich ein bisschen verlässt. Was war denn so, was hast du erwartet?
Also das ist, lustigerweise bin ich so einer, der so mit null Erwartungshaltung immer reingeht, in dann kann ich auch grundsätzlich einfach nicht enttäuscht werden, würde ich jetzt mal behaupten. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, weil ich muss auch sagen, als ich damals in Hongkong war, so was mir noch in Erinnerung ist, was schon echt lange her ist, so, dass ich so Chinesen an sich hatte ich immer so als relativ emotionslos irgendwie im Kopf und ich weiß noch, irgendwie so in Restaurants fand ich das irgendwie immer abstoßend, so wie gegessen wurde. Ich weiß, vielleicht sind es so komische Erinnerungen, die ich noch hatte, so dass halt irgendwie gerülpst und gespuckt und weiß ich nicht. Das habe ich bisher gar nicht. Und ich muss sagen, ich bin ins Land gefahren und das sind die geilsten Straßen. Also da gibt es null Schlaglöcher. Es ist links und rechts. Es ist wunderschön bepflanzt. Es ist ultramodern. Wenn ich meine Google Maps, mein chinesisches Google Maps, wie heißt das eigentlich?
Baidu.
Das ist so genial. Da siehst du, wie lange noch eine Ampel grün ist und noch rot. Und es ist ultramodern. Es ist alles wirklich tipptopp. Und das ist für so einen Deutschen wie mich, der jetzt gerade auch wirklich von den schlimmsten Straßenverhältnissen ever auf meiner ganzen Reise, also Nepal kommt da noch ran, aber das war einfach grenzwertig. Und dann fahre ich hier in China auf diesen großen, breiten Straßen, alle, keiner hupt in dem Sinne, dass es dich nervt, es ist Platz für jeden irgendwie. Das war schon mal sehr, 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 sehr angenehm. Und ich muss auch sagen, mit Doris oder mit Basinga bin ich ja auch natürlich in guten Händen. Die hat mich bisher immer zu tollen Restaurants geführt und irgendwie abgefahren gegessen. Auch wenn ich hatte letztens so einen Hotpot, sind ein paar Frösche drin geschwommen, das war natürlich ein bisschen strange. So irgendwie, die sehen auch noch so aus wie so kleine Menschen, wenn die so ohne Haut irgendwie da in diesem Topf. Du bist Veganer, deswegen müssen wir nicht viel drüber reden, aber obwohl Essen natürlich nochmal so ein Thema ist, was ich super interessant finde. Da können wir auf jeden Fall nochmal zwei, drei Sätze zu sagen, weil es ist so, also schon wild. Aber ja, China hat mich auf jeden Fall jetzt schon mal so von ohne Erwartungshaltung schon mal sehr positiv erwischt, würde ich sagen. Und ich muss auch sagen, das hatten wir auch schon mal gesagt, es ist so cool, weil es sind keine Touristen da. Es ist so, man hat das Gefühl, man macht was nicht jeder macht oder überhaupt jemand schon gemacht hat in deinem Freundeskreis oder so aus dem Surrounding. Also das finde ich hier schon sehr, du meintest exotisch, ne? Zu sehen, hat so einen exotischen Vibe und man kann hier noch viel entdecken.
Das war auch für mich, als ich nach China gekommen bin, war das auch so einer der Motivatoren. Ich fand das halt einfach super interessant, weil es so exotisch ist. Ich kannte einfach keinen in meinem Dunstkreis, der in China gelebt hat. Ja. Ich kannte manche, die mal als auf einem Business-Trip nach China geflogen sind oder mein Onkel war mal in China. Ja. Aber ich kannte niemanden, der wirklich dort gelebt hat. Und vielleicht war mal jemand auf einem Layover in Shanghai und mal zwei, drei Tage in Shanghai. Aber dann so außerhalb von den großen Städten wirklich China zu erkunden, fand ich immer einfach so spannend, so viel spannender als jede andere Region.
Cool. Jetzt musst du vielleicht noch mal kurz zu dir erzählen. Du bist aus Mainz?
Ich bin aus einem kleinen Dorf in Rheinhessen in der Nähe von Mainz, ja.
Ja, und dann hast du nach einem Internship geschaut?
Genau, ich war mit meinem Bachelor in Deutschland fertig, war dann so ein bisschen im Banking in Frankfurt und hatte da eigentlich auch ein ganz gutes Standbein und hätte da auch, glaube ich, ganz gut arbeiten können, durchstarten können. War aber auch in einer recht anstrengenden Beziehung über eine längere Zeit, die sich dann auch ein bisschen wollte, dass wir heiraten und zusammenziehen und gemeinsam Familie gründen. Und ich war mir da nicht so sicher, war noch sehr jung, Anfang 20, und fand, das war nicht der richtige Zeitpunkt und wollte einfach nochmal die Welt sehen und habe das, glaube ich, auch so ein bisschen als Ausrede genutzt, einfach mal rauszukommen.
Ich würde es nicht mal als Ausrede sehen, aber ja, ist halt dein Ticket.
Genau, und ich wusste ehrlich gesagt, ich hatte vorher wenig mit China zu tun. Ich habe nichts mit China studiert, hatte da wenig Berührungspunkte.
Wow.
Und habe dann so ein bisschen mich umgeschaut, fand durch Banking Singapur und Hongkong super interessant. War aber schwierig, da als junger Wilder ohne Erfahrung wirklich ein gutes Internship zu bekommen.
Ja.
Und habe dann irgendwie über Umwege in Shanghai ein Praktikum bekommen.
Cool.
Und das Praktikum im Endeffekt war vollkommen egal. Das war für mich halt als kleiner Dorfjunge aus Rheinhessen da nach Shanghai in die Metropole mit 25 Millionen Menschen zu kommen und halt umgeben auch von vielen Internationals. Wir waren irgendwie so eine Gruppe von 30 jungen Leuten aus der ganzen Welt, die alle dort ein Praktikum gemacht haben oder studiert haben. Und das hat halt mein Leben verändert.
Und ich meine, du steckst jetzt mit wirklich beiden Ohren tief in China.
Genau, richtig. Also
ich mit Frau, Kind und allem. Aber
richtig committed. Obwohl, ich habe sie ja aus dem Land rausgeholt, aber ich lebe ja nicht mehr in China. Aber trotzdem, genau. Und das war dann so der Beginn meiner Reise. Und cool. Habe dann meinen Eltern immer gesagt, ich bleibe 2-3 Jahre, nachdem sicher war, ich hatte dann irgendwann eine Festanstellung, es war sicher, dass ich im Land bleibe. Und habe dann immer meiner Familie gesagt, ich bleibe 2-3 Jahre in China. Und dann wurden 8 Jahre draus. Und wäre Covid nicht gewesen, wäre es vielleicht auch noch länger geworden.
Das war bestimmt nochmal eine wilde Geschichte, oder? Du warst während Covid auch hier?
Ich war die gesamte Covid-Zeit hier. Wir haben Ende 2022 China verlassen und das war eine Woche, bevor alle Covid-Restriktionen in China aufgehoben wurden.
Wow.
Also wir haben komplett Covid mitgemacht. Shanghai war eine der am schlimmsten betroffenen Städte. Wir waren 2 Monate im kompletten Lockdown und China-Lockdown bedeutet, du darfst die Wohnung nicht verlassen.
Wow.
Wir haben einen Hund im 17. Stock. In einem Hochhaus und du darfst die Wohnung nicht verlassen. Und wir waren dann wirklich eingesperrt für zumindest 1 Monat. Danach durften wir dann einmal im Tag draußen im Park laufen gehen. Aber das war schon auch eine sehr anstrengende Erfahrung. Unser Sohn war 3 Monate alt. Da macht man sich natürlich Sorgen. Es ging auch, die Lebensmittelversorgung war katastrophal die ersten 2 Wochen. Die Regierung hat Essen gestellt dann, aber das kam teilweise verschimmelt an. Weil es draußen 30 Grad waren und die haben einfach die Logistik nicht mehr hinbekommen, weil alle Restaurants waren geschlossen, alle Supermärkte waren geschlossen, keine Mitarbeiter mehr da, und du musst 25 Millionen Leute zu Hause versorgen. Und das hat echt nicht gut funktioniert. Und wir waren da in einem sehr privilegierten Status, weil wir in der Innenstadt in einer guten Wohnanlage gelebt haben, die von Anfang an eigentlich auch schon ganz recht guten Zugang zu Lebensmitteln bekommen hat.
Das muss man aber noch kurz sagen, das ist dieses Wohnanlage, wo 25.000 Menschen gelebt haben.
Genau, also das ist eine der größten Wohnanlagen Asiens. Das war auch, da sind wir die letzten 3 Jahre hingezogen. Das war wirklich ein Hochhaus nach dem anderen.
Aber sozusagen, eine Community sozusagen oder in der Community, so eine Wohnanlage. Also
das ist eine Wohnanlage, genau. Also du hast in China, ist es üblich, dass du in Wohnanlagen lebst, die dann ihr eigenes Gate hat, eigene Security, wobei du eigentlich keine Security brauchst, aber also jeder wohnt eigentlich in einer Wohnanlage. Die können klein sein mit 3-4 Gebäuden oder die können halt in unserem Fall groß sein mit 500-600 Gebäuden. Und da gab es alles. Da waren Park, Kinderspielplatz, Supermärkte, Restaurants, Bars, Hundesalons, alles war in der Wohnanlage.
Alles drin. Also genau. Man hätte es eigentlich gar nicht verlassen müssen, das ist wie so ein eigenes Ökosystem, was funktioniert wieder.
Genau.
Ein Ökosystem im Ökosystem Shanghai.
Genau.
Okay, funky. Aber das meintest du vorhin auch, was ich super, also um das irgendwie zu verbildlichen, wenn ich so durch diese Stadt, ich bin jetzt durch Kunming gefahren, das ist auch eine, ich würde auch sagen, eine Megacity mit zwischen 8 und 11 Millionen, was ich jetzt so gegoogelt hatte. Das ist ja wie New York, das ist eine Stadt wie New York, das hat alles High-Rise, schöne Parks, alles modern und dann diese Anlagen, also sind wirklich, das sind wie perfekte botanische Gärten und dann waren wir in so einem Einkaufsviertel, Doris und ich sind da rumgelaufen, das war ein bisschen Disneyland und dann halt auch irgendwie so auf European Oldschool gebaut, paar Teile, dann hast du so einen leuchtenden Arc de Triomphe, der glaube ich nochmal doppelt so groß war wie der Arc de Triomphe. Dann ist ein Kind auf dem Pony an mir vorbeigeritten, Kinder in so spacigen Autos irgendwie rumgedüst. Also es ist dann schon irgendwie so ein bisschen so ein Future City Vibe, den man dann so hat und aber alles irgendwie wahnsinnig gut maintained. Du meinst, dass das auch bei euch in der Anlage war, so dass da war immer jemand für verantwortlich. Ich meine, da kann sich mal deutscher Hausmeister was absteigen von der
Hausmeister Krause soll mal ein Praktikum in China machen.
Ich meine, aber der müsste ja gleich noch irgendwie ein Studium in Stauden, Staudenbotanik und sowas mit abschließen, glaube ich. Nee, das ist wirklich beeindruckend hier, muss ich sagen. Das finde ich ganz, fand ich sehr, sehr, sehr cool bis jetzt. Das ist schon echt freudig gemacht.
Infrastrukturinvestment ist halt, wo China wirklich immer sehr, sehr stark war, sehr gut war, die halt wirklich in kürzester Zeit Städte gebaut und
Highways
und Brücken, genau.
Brücken gesehen, dann, die werden ausgezeichnet in Europa. Wirklich, ich glaube, in Deutschland gibt es diese Europabrücke. Ja. Davon, da gab es einen Abschnitt nur auf dieser kleinen Strecke von der Grenze bis hier. Das waren 10 Europabrücken. Die sind über und untereinander sind die also wirklich so durch die Landschaft waren die gelegt. Unglaublich. Nein. Also wirklich andere Welt an Infrastruktur, Baukunst, muss ich sagen.
Ja, wirklich gut, absolut. Ab. Und hat auch mit den botanischen Gärten, das hat auch in meiner Zeit, ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie so ein Old China Hand, der seit 30 Jahren in China ist, aber in den letzten 8 Jahren fand ich es halt auch immer...
China Hand, Old China. Geil, schönes Sprichwort, Old China Hand.
Das ist so ein Begriff unter denen, da gibt es so ein paar, die seit, mein ehemaliger Chef war 25 Jahre in China und die werden dann so als Old China Hand bezeichnet. Cool. Was halt auch wieder das Exotische von China ausmacht, weil du hast ja keinen Old America Hand.
Ja,
aber es gibt halt wenige, die in den 90ern nach China gekommen sind und dann auch recht lange hier bleiben. Mhm. Geblieben sind. Da gibt's wirklich vielleicht 50, 60 Deutsche, mehr nicht.
Cool.
Aber trotzdem innerhalb der letzten 8 Jahre habe ich schon echt eine krasse Veränderung gesehen. Also ich kann es mit Shanghai am besten vergleichen, aber auch so die Regierung hat echt viel darauf gesetzt, die Städte lebenswerter zu machen. Die haben halt erkannt, dass Städte auch häufig von ausländischen Touristen oder viele beruflich nach Shanghai kamen, war halt auch Shanghai immer so ein bisschen, ist halt alles nur Hochhaus, alles nur grau und alles nur Beton. Und es fehlt schon so ein bisschen an recreational Sachen wie Parks und ich laufe viel Laufstrecken und so weiter. Und das hat China für sich erkannt und hat es dann auch umgesetzt. Und das sieht man in Shanghai. Ich meine, innerhalb von 8 Jahren gibt es so an jeder Ecke auf einmal einen Park, Grünanlagen, Laufstrecken, die auch wirklich genutzt werden und super schön gebaut werden. Und ja, das sieht man, es ist schön, dass man das halt auch in Städten wie Kunming sieht, die dann nicht so auf dem großen Radar sind.
Ja, absolut. Aber ich finde, das ist so ein internationales Movement, der mir echt ganz gut gefällt. Also Paris ist ja da sehr, sehr vorne dran. Ich habe das auch, als ich in New York gelebt habe, das war noch ganz anders als jetzt. Jetzt ist so Times Square ist zum größten Teil abgesperrt, nur noch für Fußgänger. Dann haben sie diesen Highline gebaut, was früher so eine Zugstrecke war, ist jetzt so ein Park, der durch die ganze Stadt geht und so. Das finde ich ganz schön auf der ganzen Welt, dass das so ein bisschen so, hey, wir hier leben Menschen.
Ja.
So, das muss irgendwie lebenswerter sein.
Städte also, lebenswerter.
Ja, ja. Okay, lass die Leute Fahrrad fahren und auch die sollen irgendwie auch die Chance haben, ihr Kind mit dem Kinderwagen irgendwie von A nach B zu schieben und eine gute Zeit zu haben, ne?
Ja.
Aber das fällt dir schon sehr auf. Ich muss auch sagen, ich bin dann natürlich von der Grenze direkt in die Bank, um irgendwie Geld zu wechseln und dann war das total nett, weil da war da so ein Schalter und da hingen Brillen mit verschiedenen Stärken zum Beispiel. So, und irgendwie so ein Erste-Hilfe-Set. Das war dann so geiles aus, also in so Schubladen stand da alles drauf, was man so gebrauchen könnte oder was irgendwie notwendig wäre. Und Gehstöcke gab es zum Ausleihen. Und ich war so, boah, es ist so süß so für die Menschen irgendwie. Es ist irgendwie alles da und wird so bereitgestellt. Fand ich irgendwie ganz witzig. Ich weiß nicht, das war jetzt nur ein Eindruck, aber das kennst du vielleicht in anderen Situationen vielleicht auch. Aber das fand ich irgendwie ganz nett.
Ja, absolut. Und China wird halt auch alt. Ich meine, demografisches Problem. Ich glaube, das merkt man auch so, wenn man jetzt als Tourist, nichts ist für Simon ausgelegt hier, für den internationalen Touristen, der kein Chinesisch spricht.
Also ich wäre schon auch ein bisschen aufgeschmissen, muss ich sagen. So im Auto, auch gerade, da gibt's, ich muss dann an diesen Autobahn-Toll-Stations, dann auch immer so mein vorläufiges Nummernschild da immer abgeben. Ich habe einen vorläufigen Führerschein und das checken die dann alle, aber keiner spricht Englisch und dann rufen die dann noch irgendwie, also bin ich irgendwie schon so ein Faszinosium, was da irgendwie ankommt. Das stimmt. Also für mich ist es nicht ausgelegt. Ja. Doris springt dann immer ganz schnell rein und versucht irgendwie so.
Damage Control.
Damage Control.
Verhaftet ihn nicht.
Ja, genau, der gehört zu mir. Ja.
Ja, der ganze Tourismus ist halt auf die Chinesen ausgelegt, weil es auch die Masse ist. Ich meine, du hast auf einmal eine Mittelschicht, die reisen kann, und das sind halt in China dann gleich 600 Millionen Menschen, die auf einmal reisen, und dann interessiert halt keine Stadt interessiert sich dann für die 100 ausländischen europäischen Touristen, die mit dem Rucksack kommen und so günstig wie möglich im Hostel übernehmen wollen.
Ja, das stimmt. Boah, das muss ich auch nochmal sagen. Ich hatte auch in Kunming, die Doris nimmt dann immer ein Hotel, ich schlafe im Auto, und ich habe diese Zimmer habe ich mir mal angeschaut. Das kostet dann irgendwie 200 Yen, oder wie sagt
man? RMB,
ja. So, das, was ist das, was ist die Abkürzung für weißt du das?
Für RMB,
ja.
Renminbi,
genau. Okay.
Also entweder sagst du Renminbi oder Chinese Yuan, oder die Chinesen sagen Kuai.
Quai.
Genau.
Zwei, okay. 200, Quai. Das sind dann 47, sind so 30 Euro oder so.
Genau, so 30 Euro, ja.
Und ich muss sagen, die sind in einem Standard, da würdest du in Deutschland 300 Euro für bezahlen. Mhm. Also, was ich da teilweise gesehen habe, echt schön. Eins war, ich hatte eine kleine Panne mit dem Bus jetzt in China, weil ich habe einen Teil, was mir immer wieder kaputt geht, muss ich jetzt hier nicht genau erläutern, aber da habe ich dann selbst auch ein Hotel gehabt, weil der Bus in der Nacht beim Mechaniker stand. Genau, und das Hotel war halt die 1:1 Kopie von Hotel Motel One. Wirklich farblich, alles, also kopieren können sie ja wirklich gut. 1:1 Motel One und dann halt auch noch echt 20 Euro. Also richtig, richtig fair. Das ist mit den, wie siehst du das mit den Kopieren? Also wie gesagt, wir haben das vorhin schon, also die Autos sind, da habe ich jetzt so viele Nachbauten irgendwie gesehen. Ich glaube, das gehört so ein bisschen zur Kultur hier, ne?
Genau, also mittlerweile hat sich das auch stark verändert in vielen Bereichen, dass halt auch chinesisches Design angesagter ist und auch viele, viele Marken sich umgestellt haben und für den chinesischen Konsumenten Design erstellen. Ja. Aber insgesamt, insbesondere vor 20 Jahren, als das ganze Produktion hier angefangen hat, da schämt sich auch keiner. Weil die sagen, okay, du bist der Beste, warum, ich kann es nicht besser machen, dann kopiere ich dich einfach. Und China hat es halt einfach sehr schnell gemacht. Und dann gibt es auch so in der Nähe von Shanghai, da ist ein German Village und ein British Village. Und dann haben sie einen Eiffelturm in der Hälfte der Größe irgendwo in der Nähe von Suzhou, in der Stadt in der Nähe von Shanghai gebaut. Ja. Und ja, der filmt sich auch keiner. Und es gab auch, als ich hierher kam, gab es ein Auto, das war 1:1 ein Porsche Cayenne. Also das sah wirklich 1:1 wie ein Porsche Cayenne aus, eine lokale Marke.
Wahnsinn.
Den sieht man jetzt nicht mehr, also ist, glaube ich, verschwunden. Aber das ist auch so, wie du sagst, eine Kultur, da filmt sich keiner. Warum nicht den Besten kopieren?
Ja, das meinte auch, also Doris, da gibt es eine Handymarke, Xiaomi.
Xiaomi, ja,
genau. Die bauen jetzt auch Autos?
Die bauen Autos, genau, die haben gerade angefangen Autos zu bauen.
Und ich habe diese Werbung gesehen, die schon halt auch original aus, alle wie Porsche. Ja. Doris meinte auch so, ja, wer sich kein Porsche leisten kann, die kaufen sich ein Auto von der Handymarke.
Und die auch, die sind ja eine Smartphone-Marke oder die haben eigentlich alle Consumer Electronics und die Stores sehen auch aus wie Apple Stores.
Das habe ich auch gesehen. Also wirklich eins zu eins wie ein Apple Store. Also wirklich so wie die Produkte gezeigt werden, diese weißen Plakate mit den, also wir haben original auch noch einen Apple-Fotografen, der das nachmacht. Also das ist schon faszinierend. Finde ich irgendwie gut. Ich meine, es ist eine andere Kultur, andere Sitten, oder? So andere. Ich glaube, der deutsche Markt freut sich da natürlich nicht drüber oder irgendwie so ein deutscher Autobauer, wenn dann hier so Autos fahren, die original ausschauen wie deren, aber gut.
Ist ja auch ein Kompliment. Ich meine, man wird ja als Bester wahrgenommen und dann ist ja ein Kompliment, wenn man kopiert wird.
Ich gebe das mal so weiter.
Porsche, bitte weitergeben.
Bei meinen Kollegen bei Porsche, das werde ich mal so weiterleiten. Mal schauen, was deren Antwort dazu ist. Ich glaube, der deutsche Automarkt zittert tatsächlich. Ich habe gerade so Nachrichten gehört und du meintest ja auch, also irgendwie, was waren das? 30-40% aller Autos waren VW oder wurden die alle Autos, die hier irgendwie verkauft wurden?
Sehr lange, ja. 30% des globalen VW-Umsatzes wurde in China generiert. Ja, also war der wichtigste Markt, wichtigste Wachstumsmarkt für viele Jahre.
Ich glaube auch bei BMW und Mercedes sind es auch irgendwie, jedes dritte Auto wird nach China verkauft. Also das, ich weiß nicht, wie lange noch, aber da ist auf jeden Fall.
Und die Chinesen, die haben halt genauso wie in der Solarindustrie, die haben halt eine Überkapazität. Also sie produzieren mehr, als sie eigentlich im eigenen Markt brauchen. Und deshalb hat jetzt jeder Angst, weil in die USA können sie es nicht verkaufen oder es ist schwierig wegen Strafzöllen. Und deshalb ist Europa der beste Markt dafür. Und du hast ja auch gesagt, in München oder in Deutschland sieht man mittlerweile BYD, die chinesische Marke, die haben stark investiert.
Auch so von den Events, die ich so die Zeit noch vor meiner Reise mitgemacht habe, alle von BYD gesponsert. Also da stand vorher immer ein Volkswagen oder ein BMW oder ein Porsche. Ja. Und da steht da ein Build Your Dreams.
Ja. Ja. Und, aber das ist auch, das hat sich auch stark verändert, wenn vielleicht mal ein bisschen von der wirtschaftlichen Seite weg, aber seitdem es diesen Wirtschaftskrieg, der von alten Männern in China und in den USA geführt wird, seitdem es den gibt, hat sich auch so die ganze Sichtweise der Chinesen auf die USA verändert. Du meintest auch, die Doris sagt, USA ist der Feind.
Das ist lustig, ich bin natürlich dann auch so, ich frage mich dann mit so Sachen, die wir als, ich meine, Medien oder Schulsystem oder was man dann so mitbekommt, sind es natürlich so, okay, China, Überwachungsstaat, Uiguren, Arbeitslager, Konzentrationslager, also was man halt so irgendwie so an wilden Geschichten hört, das konnte mir sie nicht beantworten, kennt sie nicht. Von Uiguren hat sie noch nicht gehört. Überwachungsstaat sieht sie nicht so. Das ist alles irgendwie, doch ist doch alles frei. Und ich meine, jetzt so als Europäer weiß ich nicht, hast du vielleicht ein bisschen mehr Einblick. Ich meine, jetzt mit dieser App WeChat, mit der du bezahlst, mit denen du, also das ist dein die App für alles sozusagen.
Da machst du alles in der App, buchst dein Zugticket, kannst einen Flug buchen, kannst ein Hotel buchen, zahlst damit, schickst deinen Freunden Geld, erhältst Geld, also ist wirklich die.
Aber da würde jetzt so der deutsche Staat sagen, das ist halt irgendwie ein Monopol und die Regierung wird wahrscheinlich dahinter sitzen und halt auch irgendwie das sich die Informationen rausholen, die sie am Ende davon braucht.
Hat mit Sicherheit Zugriff zu Daten, ja.
Ja, dann das mit Thema mit Amerika, das ist für sie halt wirklich, das ist, also sie ist, Doris muss man sagen, sie ist 26, die hat irgendwie gerade fertig studiert, macht Tourguide jetzt seit ein, zwei Jahren. Ich bin jetzt ihr dritter Kunde sozusagen, also in einer größeren Firma, die das schon viel und gut machen. Aber ja, da ist Amerika auf jeden Fall Staatsfeind Nummer eins und auch jemand wie Trump sagt sie, der wird irgendwie in China als Clown wahrgenommen oder I don't know, also vielleicht hast du da noch ein bisschen Input. Also fand ich eigentlich super interessant, weil so natürlich hält der Staat wahrscheinlich da viele Informationen weg von ihren.
Ja. Also generell, das sind viele Themen. Zum einen, was du ja auch schon mitbekommen hast, es gibt keine der Dienste, die du im Rest der Welt nutzt, gibt es in China. Die sind alle geblockt. Also du brauchst ein VPN für alles, was das Leben als Ausländer hier ein bisschen schwieriger macht und was halt auch den Zugang zu Informationen für Chinesen wesentlich schwieriger macht, weil die lokalen Medien sind kontrolliert. Wenn du selbst auf WeChat etwas posten möchtest, was gegen jetzt ein kritisches, politisch kritisches Thema ist, dann wird es sofort geblockt, dann wird es gar nicht angezeigt. Du kannst auch in Gruppenchats, kannst du nicht sensitive Themen in WeChat posten.
Wow.
Das ist schon sehr restriktiv. Ja, dadurch kann man, glaube ich, auch, ohne jetzt zu sehr da ins Detail zu gehen, und ich weiß es auch nicht, aber ich glaube schon, dass man da so die Meinung im Land sehr gut steuern kann, und die hat sich eben seit Trump eigentlich schon sehr stark verändert. Also früher war USA als größte Wirtschaftsmacht immer sehr aspirational und jeder wollte, die Chinesen wollten in den USA studieren, die wollten, dass die Kinder in den USA studieren, und war immer so ein großes Vorbild, und auf einmal ist es der Klassenfeind.
Aber seit Trump?
Seit Trump eigentlich, genau, weil dann eben dieser Trade War begonnen hat. Das war so ein bisschen der Auslöser, mit den Strafzöllen, die da am Anfang auch sehr hoch waren, und dann hat China Strafzölle erhoben und dann ging es halt hin und her. Jetzt mittlerweile, also wie du sagst, Trump wird schon als Clown wahrgenommen. Aber eigentlich, was ich so raushöre, wollen die meisten, also ist es gar nicht so schlecht für China, wenn Trump wiedergewählt wird, weil er halt den Westen spaltet. Und das ist ein Vorteil für China, den sie halt gar nicht so uninteressant.
Verrückt, finden. Eigentlich so verrückte, verquerte Welt, wenn man sich da reinfuchst, oder so Trade War, aber dann wieder gut, weil er selbst den Westen spaltet. I don't know.
Das ist halt nicht das Land. Das sind halt irgendwie. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn du meine Frau betrachtest, die kommt aus einer kleinen Stadt, 6 Millionen Einwohner, aber kleine Stadt, die wirklich nicht auf der Bildfläche von irgendjemandem ist, touristisch uninteressant, wirtschaftlich uninteressant. Und als sie in den 90ern groß geworden ist, da hatte sie eben kaum Zugang zu einem Luxus, den wir hatten in den 90ern. Und jetzt lebt sie in Portugal und kann sich alles leisten, was sie möchte.
Ja.
Und das spiegelt halt so ein bisschen wider, dass
China eigentlich geschafft hat.
Genau, und die Chinesen sagen halt auch, okay, ja, viele wissen, da passiert was mit den Uiguren in Xinjiang, aber uns geht's so gut, unsere Regierung macht ja schon was richtig. Die sehen dann Kriminalität in den USA, das ist ein Riesenthema immer. Die sehen Terroranschläge in Europa, das ist ein Riesenthema.
Und das gibt's ja alles
nicht. Das ist halt wirklich sicher. Die Städte und ganz China ist super sicher. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich unsicher fühle.
Muss ich auch sagen. Land. Keinen komischen Blicke, keine komischen Leute, irgendwie fühlt man sich. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass ich irgendwie sicher durchs Land komme, genau. Und dass mir auch irgendwie an jeder Ecke geholfen wird und sowas. Ja. Also ich finde, es sind auch Sachen, das sind faire Sachen, die man auch miteinander irgendwie abwägen muss. Ich meine, zum Beispiel als ich in Afghanistan war, sowas, wenn ich jetzt mit Menschen geredet habe, so geht's euch gut? Einfach nur diese Frage, so, are you good? Are you feeling okay? I don't know. Wie ist die Situation? Und die meinen, so, ich meine, das ist jetzt, da sagen Afghanen zu mir so, das ist das erste Mal seit 20 Jahren, auch mit der Herrschaft der Taliban, dass wir unsere Kinder auf die Straße schicken können, weil kein Krieg mehr herrscht.
Ja.
Und wir nicht Angst haben müssen, dass westliche Alliierten oder egal welche Mächte und Kräfte irgendwie Bomben schmeißen. Und da, also nur, das ist, ich glaube, das macht schon viel, wenn man einfach in so einem sicheren und guten ein Surrounding lebt und man irgendwie, keine Ahnung, und dann in so ein Land irgendwie auch, jetzt wie China dann auch irgendwie so aufstrebt. Also ich meine, wie in den letzten 30, 40 Jahren, die sind ja von fast verhungern zu einer wirklich fantastischen Mittelklasse herangewachsen, genau. Oder?
Ja, und jedem geht's gut. Und dann, wenn es dir gut geht, das sind halt Grundbedürfnisse, und dann wird halt auch viel verziehen. Also viele Sachen, die einen auch nicht selbst betreffen, verzeiht man dann halt. Kann ich verstehen, aber also ich möchte jetzt nicht für gut reden, was da in einigen Regionen passiert und politisch passiert. Das ist sehr grenzwertig und hat auch mit einem Grund, warum ich China immer verlassen wollte, weil ich das moralisch auch nicht unbedingt unterstützen möchte. Aber ich kann durchaus verstehen, dass die Doris sagt, ja, Uiguren interessiert mich nicht. Mir geht's gut, meiner Familie geht's gut, mir geht's immer besser. Meine Großeltern haben unter Mao gelebt, wo wirklich Millionen, ich glaube knapp 50 Millionen Menschen sind verhungert. Und das ist einfach nur eine Generation vor der jetzigen Generation. Das ist das lange her.
Total Banane, ja. Und jetzt schön, dass es sich denn, also was man erreichen kann, ne?
Ja.
In so einem, so, jetzt haben wir jetzt mal ganz schön politisch. Ich glaube, wir gehen jetzt mal zu so einem leichten Thema. Das fand ich, weil wenn ich hier über den Markt gelaufen bin, das fand ich nämlich wirklich schön die letzten zwei Tage. Ich habe nämlich, glaube ich, mittlerweile in den letzten zwei Tagen 4 neue Früchte gegessen. Und das ist ja wirklich so, ich habe wirklich viel ausprobiert in meinem Leben, was ich wirklich mich ja glücklich schätzen darf, aber 4 neue Früchte sind für mich so, hey yeah. Hey. Also zum Beispiel diese Schlangenfrucht, das hattest du auch erst gerade ausprobiert.
Habe ich auch vor 2 Tagen zum ersten Mal ausprobiert.
Das ist wirklich, ich weiß nicht, wie man sie beschreiben würde, das wäre wie so vom Shape, von der Form, vielleicht wie so eine kleine Birne vielleicht.
Ja.
Also, und dann hat das aber wirklich eine Haut, also wirklich Schlangenhaut, ja. Oder?
Genau, sieht aus wie eine Schlangenhaut und ist extrem hart auch.
Hart, ja. Und dann, ich bin dann auch so lustig, man muss ja mal fragen, wie man eine Frucht isst. Du hast ja keine Ahnung, wie die drinnen ausschaut. Ja. So, breche ich die jetzt? Muss ich die peelen? Oder, also, man hat ja keine Ahnung. Dann hat die mir das so gezeigt, dass man so, dann nimmt man so den Zipfel von da, wo der, wie bei einer Birne, was ist denn das dann, da kannst du es dann so brechen und dann die Haut so abschälen und dann drinnen ist irgendwie, das war relativ weißlich, gell? Mit so einem,
sieht aus wie eine große Knoblauchzehe.
Ja, stimmt. Einfach eine Monster-Knoblauchzehe.
Schmeckt Gott sei Dank nicht.
Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nur eine genommen habe. Weil es war nicht meine Lieblingsfrucht, aber jetzt nicht schlecht, würde ich sagen.
Ist okay, ja.
Ist okay.
Aber ich glaube, hat einen Grund, warum du sie vorher nicht gesehen hast.
Die machst, glaube ich, nicht nach Europa.
Ich glaube auch nicht.
Also dann hatten wir noch 2-3 andere Sachen jetzt ausprobiert. Was war das denn noch?
Wir hatten heute Yangmei. Wissen immer noch nicht, was es heißt.
Wie man es übersetzt.
Aber es sieht aus wie, was haben wir gesagt, so ein Haribo-Zucker-Candy.
Ja, so bubbly, so wie so eine kleine, also schwierig zu erklären.
Ja.
Schaut mal meine Insta-Stories rein, ich hab's nicht gepostet. Man sieht sie auf jeden Fall. Und dann hatte ich was ganz Lustiges in Kunming. Das heißt Kiwano. Ich finde den Namen schon Kiwano. So geil. Das klingt wie so ein hawaiianischer Rapper oder so. Kiwano. das schaut aus wie so eine, weiß ich, so ein bisschen so gelblich und hat so kleine, wie so kleine Zacken. Und drinnen ist es wie so eine Passion Food Mix Gurke. Oder? Ja. Irgendwie lustig. Also sah total wild von innen aus, weil das Grün drin ist wirklich wie so ein Alien-Grün. Ich weiß,
sieht aus, als würde es vom Kaktus kommen.
Ja, es hat fast ein bisschen eine Kaktusfrucht. Ja, total. Stimmt.
Ja.
Passt total. Auch der Geschmack ist dann, ich meine, es hatte auch irgendwie so ein bisschen was Gurkiges. Aber in süß. Also ganz, ganz funky.
Wenn du von all, du hast ja jetzt, wie viele Länder hast du gesehen, hast du es mitge...
Von Anfang an jetzt?
Von Anfang an.
Das ist mein 20. Land.
Dein 20. Land. Ja. Von allen 19 Ländern, ich will jetzt mal China außen weg lassen, welche Küche hat dir am besten gefallen? Welches Essen würdest du, wenn du jetzt, du bist noch 2 Jahre unterwegs und du kannst nur eine Küche
da kann ich weiter essen,
welche war die beste?
Oh, das ist eine interessante Frage aber ich muss sagen, ich hatte, das muss ich auch wirklich empfehlen, und ich hatte es auch überhaupt nicht null auf dem Schirm, weil Leute können da so, bei Persisch kann man sich vielleicht noch was vorstellen, Indisch sowieso, Thai kennt auch irgendwie jeder so mit dem, so thailändischen Gerichte, Chinesisch, wahrscheinlich sowas, so chinesische Nudeln und sowas angeht, das kennen vielleicht auch wieder Menschen, aber Georgien, das Essen war wirklich anders und richtig geil, hat mir richtig getaugt, das könnte ich die ganze, also ich suchte das auch, als ich in Georgien war, habe ich so Khinkali, das sind so wie so Nudeltaschen, aber halt anders gefüllt mit Käsefleisch, Mushrooms. Hammer.
Okay.
Wirklich richtig, richtig geil. Da gab es einen Laden, Daphna in Tbilisi, da bin ich jeden Abend hingelaufen. Konnte es wirklich Tag für Tag essen.
Also wenn Simon 3 Monate in Georgien bleibt, dann nimmt er 10 Kilo zu.
Ja, ja. Oh, I wish, das ist ja wirklich so eine Sache. Ich kann essen, was ich möchte. Teilweise würde ich mich schon noch sehr als, eher als Spargel bezeichnen, aber ich würde gerne schon ein bisschen was auf die Knochen bekommen. Ich weiß nicht, ob die Rinkali meine Antwort dazu ist. Käse, Rinkali, aber gut. Nee, das hat mir echt gehört. Hattest du mal Georgisch? Hast du mal Georgisch?
Nein, noch nie. Ich habe Bilder gesehen und ich glaube, mir wird es mega gut gefallen. Ich glaube, es geht echt in so eine Richtung, die mir gut gefallen würde.
Ich glaube auch so mit Wandern und so, das machst du ja auch gerne irgendwie in die Berge. Wird dir gefallen oder wird euch gefallen. Ja. Ist richtig cool. Ja, das wäre so, glaube ich, meine Auswahl bis jetzt. Aber ich meine, nach China kommt jetzt dann Japan. Ich muss sagen, ich bin schon sehr Sushi-Fan und irgendwie Fisch und sowas ist schon so mein Go-To. Das kann, also Fisch, da fühle ich mich auch irgendwie so balanced und nicht zu schwer. Das könnte ich, glaube ich, jeden Tag essen. Aber da war ich noch nicht. Also das war nicht deine Frage.
Nein, genau. Ich hoffe, China wird dich kulinarisch überzeugen. Chinesen lieben Essen. Das haben wir heute auch, glaube ich, beim Dinner besprochen.
Ja.
Und wenn du chinesische Herzen gewinnen möchtest, musst du alles ausprobieren. Und komplimentieren. Ja, also Chinesen sind fest davon überzeugt, dass die chinesische Küche die beste der Welt ist. Da führt kein Weg dran.
Aber ich muss sagen, also wir hatten jetzt gerade Dinner mit deiner ganzen Family und noch einer Freundin und dem Sohn und Doris natürlich. Die ist überall mit dabei. Ich muss sagen, die lässt mich keinen Meter aus dem Auge. Was schon so, teilweise, ich bin wirklich freiheitsliebend. Ich habe ihr schon zweimal gesagt, so, you can give me a little bit more space. Vielleicht ist es irgendwie chinesische Government, die sich auf mich angesetzt hat. I don't know.
Den Job sehr ernst.
Den Job sehr, sehr ernst, ja. Und da hatten wir hatten auch wirklich fantastisches Essen. Mir hat alles sehr, sehr gut geschmeckt, auch so. Und wir haben heute auf dem Markt das auch gesehen, so Bambussprossen, mega. Die waren wirklich geil gewürzt und dann irgendwie gebraten, aber ach, mega, mega lecker.
Ja.
Pilze, tolle Pilze haben wir heute auch auf dem Markt gekauft, so ein eingelegtes Öl, ne? So,
genau, oh, eingelegte mega. Pilze im Öl, ja.
Geil, geile.
Leckere Nudeln zum Mittagessen, Reisnudeln.
Reisnudeln mit Broth, mit Suppe, ne? So.
Genau.
Hammer. Also wirklich, hat mir alles sehr gut geschmeckt. Auch dieser Hotpot mit den Fröschen. Ich muss sagen, Frosch ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, so ein bisschen, hast du es mal probiert?
Ja, Hähnchen mit zu vielen Knochen, finde ich.
Ja, und das ist dann auch wieder so komisch. Dann, du nimmst dann so ein, du isst es und hast so diese kleinen Mini-Knochen und dann habe ich so die Knie so mich herum angeschaut, die sich halt dann irgendwie wieder auf den Teller spucken. Das ist, finde ich so, ich meine, ich glaube, ich kann mich dran gewöhnen. Es ist halt einfach part of the culture, ne?
Ja.
Also in Deutschland wirst du irgendwie sehr Werte nehmen, aber gut, mit den 2 Millionen kleinen Knochen, da bist du irgendwann verrückt. Ja.
Ich finde, also kleine Kinder können das auch schon besser im Mund sortieren und das Fleisch vom Knochen essen als ich. Das finde ich immer beeindruckend. Aber die lernen das wirklich von
Kindern. Ich möchte das sagen, ja. Ich hatte auch Doris ihr Knochenteller, der war pur Knochen. meiner war irgendwie doppelt so groß, weil wahrscheinlich noch die Hälfte dran war. Aber ja, war interessant. War so ein bisschen so Fischchicken irgendwie. Irgendwie so weiches, naja. Da haben wir, also das war auch ganz, ich weiß nicht, in welcher Stadt das war, Yonghong oder sowas, auch jetzt auf der Strecke. Frag mich nicht, ich bin ganz schlecht in dieser Aussprache. Da bin ich an so einem Barbecue aus so einem Straßenverkauf vorbeigelaufen. Huch, und es war so ein ganzer, also wirklich so ein, sagen wir mal, so ein Meter Durchmesser Topf und da sind bestimmt auch 100 Gehirne drin geschwommen. Also, da wurde es mir ganz anders. Und Doris so, nein, nein, das ist super lecker. Das ist wie Tofu. Und ich denke, und mich zieht es irgendwie nur so zusammen. Aber gut, das ist halt nicht, ist irgendwie nicht so, sieht man halt auch irgendwie jetzt in Deutschland nicht. Und du meinst, also wir waren jetzt auch gerade, wir haben uns gerade noch ein paar Bier gekauft. Ich, übrigens, mache ich gleich mal noch eins auf, oder?
Ja, ich ist ein Kühlschrank. Ja.
Kleine Bierpause. Aber wie heißt das Bier? Wuzu? Wuzu.
Aus West-China, aus Xinjiang.
Schaut auch so ein bisschen kommunistisch aus. Es ist so, da steht Wusu und dann ist da so ein roter Stern drüber, aber ein bisschen verzogener roter Stern oder ein Komet, I don't know. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich habe auch schon teilweise in Restaurants dann versucht so rauszufinden, wie viel Prozent Alkohol drin ist, aber da steht es halt an alles auf chinesischen Zeichen, also keine Chance für mich.
Aber es sind 620 Milliliter.
Also es ist eine dreiviertelte Masse.
Richtig. Also in Bayern wird es doch auch akzeptiert, oder?
Also die Größe
von der auf jeden Größe, Fall.
Ja. In Köln sind die eher so, da haben die eher kleine Kölsch, aber nee, ja. Ist gut. Ich muss sagen, das schmeckt. Ich habe sicherheitshalber noch ein Paulaner Weißbier gerade gekauft.
Und noch den chinesischen Schnaps mit 56%.
Den probieren wir aber auch gleich noch.
Also entschlafen, ja.
Ja, nee, das muss ich gleich noch probieren, weil einfach, um euch noch mit auf eine Geschmacksreise zu nehmen, in wirklich die Abgründe des chinesischen Feuerspirits. Weil 56% sind ja...
56%, ja.
Das ist schon eine Nummer. Also damit kann man, glaube ich, schon Feuer spucken. Muss ausprobiert werden. Mhm. Ja, in dem Supermarkt gerade auch da, also so eingepackte Chicken Feet... Und Duckneck. Also,
Duckneck, ja.
Warte, was du meintest, so im Schnellzug ist es irgendwie so Snack Number One, oder?
Go-To-Snack, das sind so die, was essen wir in einem deutschen Bahnzug, vielleicht eine Brezel, das ist so die Brezel für die Chinesen, ist Duckneck.
Ich komme immer einen Linseneintopf, den würde ich tatsächlich empfehlen, weil die Deutsche Bahn macht echt einen guten Eintopf.
Das würde der Chinese über die Duckneck im chinesischen Zug sagen.
Okay, ja, auch irgendwie, weil du meinst, da ist irgendwie auch gar nichts dran, also irgendwie knabbert man da irgendwie an so einem Hals, oder?
Wie man es sich halt vorstellt. Ich meine, an einem Duckneck, da ist ja an so einer Entenhals.
Entenhals, I don't know, ja.
Genau, musst du auch noch probieren. Auch was Fieses für die Familien Mitbringsel aus China. Ja. Es gibt so, ich weiß nicht, habe ich ihn schon einmal gesehen, es gibt so Bonbons, die sind eingepackt wie ein Bonbon und du erwartest was Süßes.
Oh Gott.
Und dann
Gott.
Ist da getrocknetes Rinderfleisch drin. Ist.
Oh wow.
Und du hast halt die Erwartung, so einen süßen Bonbon zu essen und dann
Halleluja.
Ist es getrocknetes Rinderfleisch.
Also ich meine, das bessere Bonbon wahrscheinlich ein bisschen proteinhaltiger und weniger Zucker.
Absolut, ja genau, die Gesundheit steht da im Vordergrund.
Das probiere ich mal mit deutschen Kindern. Schau mal, wie meine Nichten da drauf reagieren. Oh Gott, jetzt muss ich gerade an meine Tante denken, weil die ist vegan. Gott, wenn ich da so Bonbons mitbringe, nee, das darf man, das kann ich nicht bringen.
Nein. Aber lustiger Fun Fact, weil die Chinesen so viele Hühnerfüße auch essen, habe ich mal gehört, dass Deutschland die ganzen Hühnerfüße nach China exportiert.
Oh wow, also so recycelt sozusagen.
Ja, was machen wir in Deutschland mit denen? Die werden ja weggeschmissen und die exportieren die scheinbar nach China.
Gut.
Das ist auch ein schöner Snack, den wir hier im Supermarkt gesehen haben. Ja. Eingeschweißte Hühnerfüße.
Puh, ich hatte das einmal mit einem chinesischen Freund, mit dem ich in Hongkong war und seine Familie dort besucht habe. Da hatte ich mal diese Chicken Feet probiert. Nicht meins. Ich finde, es ist so knorpelig und dann ist da irgendwie so ein Stück Haut. Also, I don't know. Es ist einfach nur weird.
Keine Substanz.
Keine Substanz. Also, da denke ich irgendwie so... So ein Schweinebraten. Aber ja, gut, du bist jetzt wieder Veganer, das tut mir leid. Nee, ja, Essen ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, ich werde dir auf jeden Fall noch ein paar Überraschungen haben.
Und du, China ist ja auch wirklich ein sehr großes Land, ein sehr vielfältiges Land. Ich meine, du hast
Provinz zu Provinz ist wahrscheinlich einfach auch.
Riesenunterschiede. Im Westen ist ja sehr muslimisch auch geprägt. Also einmal die Uiguren, die eher von Türkei, Turkmenistan kommen und da die Wurzeln haben, da wird natürlich viel Lamm gegessen oder dann in Gansu, Qinghai hast du die Hui-Chinesen, die arabische Wurzeln haben, auch teilweise noch Arabisch sprechen und eine ganz andere Küche und dann im Süden, Guangdong, gibt es viel Fisch und viel Seafood, aber auch sehr ausgefallene Sachen. Also wirklich einen riesen Blumentopf von verschiedenen Küchen.
Toll.
Und du fährst ja durch Sichuan, durch Hunan, das sind so die schärfesten Küchen Chinas. ich glaube, da wirst du auch noch ein paar interessante Erfahrungen haben.
Oh wow, ja, ich bin mal gespannt. Wie so die Toilettengänge dann werden, das ist eigentlich gleich zweimal genießen.
Genau, richtig.
Oh Mann. Aber gut, dass du sagst jetzt mit Provinzen. Also ich bin jetzt von Laos nach Yunnan reingefahren und du meintest, das ist auch irgendwie so eigentlich dann eins deiner Lieblingsprovinzen, was Reisen angeht, oder?
Absolut, ja. Yunnan ist ganz anders als der Rest von China. Sehr, jetzt in Dali, wo wir sind, ist eigentlich immer Frühling gefühlt. Also wir haben jetzt 25 Grad im April. Im Winter wird es auch nicht extrem kalt, im Sommer nicht extrem heiß.
Also immer angenehm.
Aber
dann fehlt es eigentlich an so den Jahreszeiten, die ich dann schon immer sehr gerne habe.
Die hast du halt im Norden. Ich meine, wenn du morgen nach Lijiang fährst, in die Richtung, da sind ja große Berge, die sind 6000 Meter hoch.
Und das ist nicht weit, das sind jetzt 2 Stunden Autofahrt.
2-3 Stunden Autofahrt, mit dem Bus eher 5, aber... Ja,
genau. Du weißt Bescheid.
Oh Mann. Obwohl, auf den chinesischen Highways geht es ja dann
wirklich. Da geht's, ja, das stimmt.
Aber ja, sehr vielfältig. Grenzt an Tibet. Dadurch, wenn du wirklich ganz in den Norden gehst, kommst du dann wirklich auch in die Anfänge von den Himalaya-Gebirgen. Also echt tolle Reiseprovinz, toller Start für dich. Ich denke, die beste Provinz, um den in China zu starten.
Ich bin auch sehr glücklich. Und also es ist auch irgendwie schlimm, wenn man so dann irgendwie die Straßen lang fährt und dann sind die von Palmen gesäumt. Und das macht mich dann schon immer sehr an.
Ja.
Auch jetzt Dali, wo wir sind. So ist irgendwie eine süße Architektur, also das diese Ancient Town, ich meine, das ist jetzt nicht, ich glaube irgendwie so, also höher als 2 Stockwerke wird hier nicht gebaut, ist alles irgendwie so, hat schon sehr so einen sweeten chinesischen Charakter mit so, wie nennt man eigentlich diese Dächer mit diesen Wölbungen, das ist so sehr, sehr chinesische, also chinesischer Vibe.
Wie bei einem Tempel, ich weiß nicht, wie die heißen, aber
ja. Ja, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was das, wie das aussieht, das ist schon sehr, sehr, sehr sweet.
Ja.
Aber auch so, ich meine, wir gestern so durch die Nacht, diesen Nachtmarkt da gelaufen und dann sind in ganz vielen Restaurants und Shops, die haben dann irgendwie Tiere, ich weiß nicht, so da jeder, da, wir waren bei einem, der hatte eine Katze, dann hast du einen Café heute Morgen, da ist immer irgendwie ein Hund und bei dem einen heute war ein Lama vor der Tür.
Was ja, da,
das ist so,
kenn ich, ja.
Das wäre, glaube ich, in Deutschland nicht so akzeptiert. Weil ich glaube, der Tierschutz wäre da nicht so mit dabei. Aber
ja, das ist teilweise hier schon echt grenzwertig. Ich war gestern auf einem lokalen Markt, 20 Minuten von hier entfernt. Ja. Und da haben die so kleine Küken, bunt angefärbte Küken, so blaue und rote Küken.
Das kenne ich aber aus Mexiko auch. Ja, die sind also so, die sind die Küken eingefärbt.
Ja, die färben die dann ein nach Geburt, oder?
Ja, die werden einfach wahrscheinlich einmal kurz im Farbtopf, I don't know, die kommen zum Friseur. Also sind ja zuckersüß. Ich meine, natürlich, wenn die so ein strahlenblaues kleines Küken, die in die Arme läuft, da geht mein Tierherz dann auch auf, aber gut, dann auch irgendwie so, what the fuck are you doing?
Genau. Oder Schildkröten ist auch sehr üblich. Du siehst zum Beispiel in Shanghai ist es üblich, dass du, oder in allen chinesischen Städten, aber nach wie vor in Shanghai siehst du manchmal Männer, die an wie an einer Angel, an so einem Bambusstab mit einer Kordel, eine Wasserschildkröte, so würde ich mal sagen 20, 30 Zentimeter lang, also schon eine ausgewachsene Wasserschildkröte, an einer Kordel haben und versuchen zu verkaufen.
Was, die hängen in der Luft?
Die haben die an so einer, genau, die hängen, also die tragen die so rum an so einer, wie an einer Angel. Und die so, einmal ist die Kordel um den Körper und die lebt noch natürlich.
Oh Gott, das klingt
schrecklich, grausam. Und die verkaufen die und wie wieder Suppe dann
Das sind Suppenschildkröten,
ja. Genau, Suppenschildkröten, ja.
Oh Mann.
Aber ja, das ist halt auch so Tierschutz.
Und das hatte ich aber auch mal, ich weiß nicht in welchem Land und wo das noch erlaubt war, da bin ich in im Restaurant, man konnte so in die Küche reinschauen und da lag einfach eine Schildkröte, aber auf dem Rücken. Die überleben ja eine irre lange Zeit ohne Essen, ohne Trinken.
Ja.
Und dann vegetieren die da so hin, bis sie halt dann mal in den Suppentopf kommen. Also ganz fürchterlich. Da will ich gar nicht drüber reden.
Wenn
auch jetzt in Laos war es so, da sind so auf dem Straßenverkauf, sind die rumgelaufen mit so Mini Vogelkäfigen, also gerade so, dass der Vogel reingepasst hat.
Ja.
Die verkaufen die, um die dann wieder, also dann du kaufst die, um sie freizulassen. Mhm. Da denkst du auch mal so, ey, okay, ich könnte jetzt gerade mein ganzes Geld hier ausgeben und irgendwie 100
genau,
Vögel freien. Aber gut, dann die in der nächsten Falle wieder, I don't know.
Der Bruder fängt sie wieder um.
Ja, genau.
Und muss sie alle im Bus mitnehmen.
Ja, ich dachte, also das wäre schon, also ich habe ja eh einen Vogel, also ich brauche, weiß nicht, ob ich noch einen zweiten brauche. So einen dritten und einen vierten. Ich glaube, also eigentlich muss ich das mal fragen, so wenn, ich meine, die Leute schauen ja schon immer sehr weiß ich nicht, fasziniert oder auch vielleicht auch, also in Indien auch beängstigt, muss ich tatsächlich sagen, wenn was man nicht kennt, irgendwie irgendwie also eine gewisse Ehrfurcht oder weiß ich nicht. Ich hatte ja auch
in dir gegenüber.
Ja. Es ist halt einfach so anders. Ich meine, versteht man auch, verstehe ich auch so, wenn man was nicht kennt und dieses irgendwie die Person und das ganze Ding dazu irgendwie so anders ist, das weiß ich nicht.
Wie war das mit Tieren auf deiner Reise? Hattest du mal Erlebnisse mit entweder, ich glaube, wilden Tieren vielleicht weniger, aber mit...
Oh doch.
Ja,
oh, mir fällt gerade was ein, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Da war ich Ranthambore, das ist so ein Nationalpark in Indien. Mhm. Hab ich das schon erzählt? Aber ist auch egal. Da sind wir in der Nacht aufgewacht, weil es so ein großes Tier auf dem Dach gesprungen ist. Oder also vom Baum aufs Dach.
Okay.
Und hatte aufgewacht und es war halt wirklich, der ganze Bus hat sich bewegt. Matassi und ich waren so, what the fuck, scheiße, I don't know. Es war wirklich nur so ein Hop-off und Hop-on. I don't know, Hop-on und Hop-off. Und am nächsten Morgen dann die Tatzenspuren von dem Leopard.
Wow.
Ja, also da denken wir sich auch so, scheiße, da darfst du nicht bieseln gehen. Wow. da lebst du gefährlich. Also wir hatten also ja Leopard auf dem Dach in Mathura in Indien hatte ich da war ich auf dem Yamuna River und da habe ich Richtung Bus geschaut. Da saßen glaube ich 8 Affen auf meinem Bus haben Party gemacht. Ja, so also das sind schon irgendwie lustige Tiererfahrungen. Als ich Matassi an der Grenze zu Pakistan dann in Amritsar abgeholt habe, bin ich gerade zum Flughafen gefahren, um sie abzuholen. Und dann halt auch so auf der Autobahn ein riesiger Elefant, wunderschön angemalt mit jemandem, der auch drauf saß und ist halt neben mir, ich fahre und jemand reitet neben mir einen Elefanten. Das sind also schon so sehr, sehr exotische Momente mit Tieren tatsächlich, finde ich schon irgendwie ganz nett.
Und Straßenhunde? Ich kenne das aus Thailand, dass Straßenhunde auch nachts teilweise wirklich ein Problem waren. Hattest du da?
Zum Glück kein, also in Indien hat man dann irgendwie Angst, dass du noch irgendwie so mit Tollwut irgendwie so in Kontakt. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass man das irgendwie in den Augen sieht, wenn es irgendwie ein Tier irgendwie crazy ist oder so. Ja. Da haben wir wirklich auch nur gute Erfahrungen. Ich muss auch sagen, ich hatte auch. Wo jetzt so Straßenhunde und Katzen irgendwie ein größeres Ding ist, hatte ich auch immer Hunde- und Katzenfutter dabei oder halt extra gekauft.
Okay.
Weil das dann das war da jetzt immer ganz nett, dann kannst du diese ausgehungerten Dinger noch irgendwie einen Gefallen tun. Ja. Und die sind dann auch irgendwie so für die Zeit, wo du da stehst oder wo du übernachtest, sind die dann irgendwie die werden dann so Freunde und die passen dann auch auf dich auf. Das ist wie so eine Leihfreundschaft für einen Tag oder
Simons
zwei.
Simons Gang.
Ja, Simons Bussis Gang. Ja, Bussi Gang. Das ist immer ganz süß. Dann schaue ich da so aus dem Vorhang und dann sehe ich, dass die Gang irgendwie da liegt und dann auch keiner an mich ranlässt. So, das ist dann schon irgendwie ganz süß.
Also, schön, ja.
Dann entstehen dann leider nur auch so kurze Freundschaften, aber in Pakistan? Das war echt fast tragisch, weil so eine kleine Katze noch super jung, die hat sich, glaube ich, in mich verliebt und die ist mit mir Kilometer gelaufen. Ich bin da spazieren gegangen für echt eine lange Weile und die hat mich nicht aus dem Auge gelassen. Die ist um meinen Fuß rum und die wollte wirklich mit mir mit.
Wow.
Ja, das war dann wirklich herzzerreißend, dass ich die nicht mit einpacken konnte, aber es bringt auch nichts. Also so, also kann ich kommen, Grenze, du bist zur Grenze und dann, also nee, dann.
Also im neuen Umfeld, das bringt ja auch nichts.
Fürchterlich, ja. Obwohl, ich habe einen Freund, Philipp Moinkott, der hat auf seiner Reise von München bis nach Afghanistan, der hat einen Hund mit eingepackt, den dann auch mit nach Deutschland zurückgenommen, aufgepäppelt und also sowas finde ich dann schon, wenn ich mal weiß, dass ich. Also wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich schon so einen Hund mit einpacken. Du hast auch einen Straßenhund, ne?
Der ist in einem Shelter geboren in Shanghai.
Ja.
Aber ja, auch ein, also Straßenhund ist die Rasse, irgendwas Gemischtes. Und den haben wir aus Shanghai mitgenommen. Ja.
Süß. Ja, also süß. Ich hätte schon gerne so einen kleinen Freund, das wäre schon sehr cool.
Glaube ich auch. Ich würde die Reise viel lieber mit einem Hund machen.
Also, das war auch so ein Security-Ding, dachte ich mir am Anfang auch. Also da, wo ich wohne, bei meiner Tante, und so, die haben wir alle Hunde da draußen und so. Wenn ich so einen kleinen Racker dabei hätte, hätte sich, glaube ich, auch so ein bisschen sicherer gefühlt. Das ist ja wie so ein, vor Hunden hatten, haben Leute dann doch auch Respekt. Und wenn einer echt irgendwie dir dumm kommt, dann ja, und so ein Hund knurrt und die Zähne zeigt, ist dann schon wie so eine kleine coole Waffe irgendwie.
Absolut, ja. Aber halt auch Companionship. Du hast halt immer jemanden dabei und da sind Hunde ja auch genial
für. Ja, absolut.
Welches Land hat dich am meisten geprägt auf der Reise? Du warst ja schon in echt wilden Ländern, auch so Pakistan, Afghanistan,
ja.
Indien ist ja auch echt verrückt, wobei vielleicht ein bisschen nahbarer da war. Ich war mal in Indien, aber Afghanistan, ja. Pakistan. Welches Land, glaubst du, hat dich irgendein Land persönlich verändert, wo du eine andere Sichtweise auf dein eigenes Leben oder auf unsere Lebensweise
bekommen hast? Aber ich glaube, es ist dann trotzdem Indien. Indien ist einfach so, es ist so out of the world. Ich kann es, also ich muss sagen, es beschäftigt mich auch noch bis heute. So dieses, so wie Leute drauf sind und dass man so ganz anders auch tickt. Ja. Und man aber auch, ich muss sagen, am Anfang Indien, auch mit Matassi dann, wenn die da, für sie war das natürlich irgendwie wirklich absoluter Kulturschock. Ich war ja schon mal in Indien. Das war am Anfang, das war dann recht unangenehm noch, so man muss sich da irgendwie so eingrooven und dann, man ist so, fuck, kalte ich das aus? Und dann waren wir zwar kurz in Nepal und dann sind wir wieder nach Indien rein und dann lernst du lernst nach einer Zeit, ich glaube, du musst mindestens einen Monat dort verbringen, du lernst es zu lieben, wirklich. Es hat was dir kein anderes Land geben kann. Ich war schon, weil man lernt viel und man lernt irgendwie auch, also nochmal offener zu werden und nochmal irgendwie einen anderen Blick auf Dinge zu haben. Und natürlich auch so dankbar zu sein für das, was wir ehrlich gesagt haben. Ich meine, also in welchen Standards wir unterwegs sind und auch, wenn ich nur an die Toiletten denke, kann man nicht Toiletten nennen, also das ist einfach eine andere Welt. Da geht man jetzt auf die Toilette und denkt sich so, scheiße, wie geil. Also ich glaube, das wird in Japan nochmal geil mit den japanischen Toiletten.
Oh ja.
So Full Service. wie in der Autowaschanlage dann das Vollprogramm.
Vielleicht kannst du dir im Bussi so eine einbauen.
Oh mein Gott.
So eine japanische Toilette. Dafür würde ich eine Couch aufgeben.
Ja, also diesen kleinen Sitz gegenüber. So eine japanische Toilette, Vorhänge zu und so. Nur wo geht es dann hin? Einfach auf die Straße.
Das ist okay.
Ja, so, immer wenn man wegfährt, ist so ein kleines Häufchen. Unterm Bussi. Ja, in den war es auf jeden Fall, war schon eine Nummer. Ich muss auch sagen, ich hab auch am Anfang irgendwie überlegt, so, ob ich jetzt, fahre ich Richtung Osten, fahre ich Richtung Westen, fahre ich in den Süden. Also ich meine, man muss ja irgendwie auch so, in welche Richtung fahre ich um die Welt? Also es war sicherlich natürlich nicht über den Norden. Ja. Ach, ich fahre über den Nordpol.
Das macht der Bussi mit, überhaupt kein Problem.
Absolut kein Problem. Und es wäre natürlich, ich hätte jetzt natürlich bis Spanien fahren können, Portugal und dann nach Amerika übersetzen können zum Beispiel.
Ja.
Das wäre ja einfach nur Comfortzone gewesen. Mhm. Also, so, das war mein erster Gedanke. Ich wollte es mir schon auch ein bisschen schwer machen am Anfang.
Ja.
Was so jetzt so mit Iran, Afghanistan, Pakistan, ist es so, das auch so ein bisschen abzuhaken. I don't know. Afrika hätte ich jetzt am Anfang gar nicht gewollt, weil das wäre so, wenn da was mit dem Bus ist, ist halt. Das Afrika war wirklich so, das muss ich mir für den Schluss aufheben, weil da muss ich meinen Bus extrem gut kennen. Das ist so von der Infrastruktur, von dem würde ich jetzt sagen, was mich jetzt auf der Welt erwartet, noch wahrscheinlich das Unstabilste. Auch die politische Lage. Ich meine, als ich losgefahren bin, hätte man noch durch den Sudan fahren können und jetzt ist Südsudan ist auch Kriegsgebiet. Also who knows. So, ja. Und jetzt hast du auch noch genau mit Ägypten und Israel auch keine Chance. Also,
und Iran auch. Ich meine, du hast ja
gut, Gott dass ich das Dank, gerade genau. hinter mich gebracht habe. Ich habe heute Nachrichten gelesen. Also auch wieder Auswärtige Amt hat heute gesagt, so alle Deutschen unbedingt sofort raus.
Ja.
So, who knows, wie das jetzt ausgeht. Die haben ja heute, heute hat der Iran Israel beschossen.
Ja, 200 Drohnen.
200-300 ja. Missiles, whatever. Ja, es ist wirklich grausam. Aber ja, also so, das ist dann, da bin ich sowieso mal gespannt, so wie ich um die Welt komme. Also ich meine, muss sagen, ich musste ja leider gerade diesen Umweg machen von Mumbai nach Bangkok zu verschiffen, weil Myanmar zu ist, weil die Grenzen auch einfach zu sind.
Was aber echt schade ist.
Wir haben so schade.
Auf schönes Land.
Also ich muss auch sagen, ich hätte es irgendwie, ich hätte es wahrscheinlich riskiert, wenn die Grenze von Indien nach Myanmar offen gewesen wäre, dann hätte ich es gemacht. Witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, aber Thailand, Myanmar ist offen.
Okay.
Weil da hatte ich jetzt gerade Leute in Thailand, die dann ihren Visa-Run machen, um halt kurz nach Myanmar rüber Stempel zurück und dann können sie nach Thailand zurück und haben dann halt wieder, haben halt wieder 5 Wochen oder sowas.
Okay. Es gab auch große regionale Unterschiede in Myanmar. Ich glaube, in den Städten wie Yangon, ich glaube, da kannst du auch noch recht gut reisen. Im Norden war es schon immer ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, du hättest ohnehin auch vor den Problemen, die es heute gibt, hättest du wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt, von Myanmar nach China zu reisen, weil die Region schon immer recht problematisch ist. Da gibt es schon immer diese lokalen Warlords, die Kriege führen.
Aber ich habe gesehen, von Indien gibt es einen relativ guten, I don't know, like, wie ein Highway, den hätte ich jetzt auch in 2 Tagen durchpeitschen können. Okay. Dann wäre ich von Indien, also 2 Tage durch Myanmar und dann wäre ich in Thailand sozusagen. Jetzt muss ich halt echt ein relativ kostspieliges Umweg machen. Aber wir sind in China und ich muss sagen, es macht echt Freude. Ich würde auch, also bisher jetzt habe ich nur 4 Tage in China. Das sind echt noch nicht viel.
Stimmt, du bist erst 4 Tage hier.
Bin ich 4 Tage.
Aber du hast ja auch ein straffes Programm, ne? Du bist ja bis wann? Bis Mitte, Anfang Mai möchtest du das Land verlassen.
21 Tage habe ich und ich fahre in diesen 21 Tagen komplett durch dieses Land.
Das sind wie viele Kilometer, weißt du?
5600 Kilometer.
Wow, okay.
Ja, ja, mal gucken.
1600 geplant, ja.
Genau, also mal schauen, wie das ist. Den kleinen Umwegen und sowas, aber ja. Und
der straffe Zeitplan ist ja auch ein bisschen der gesamten Situation geschuldet. Du brauchst einen Tourguide auf der gesamten Reise. Du hast ein Visum, was du wahrscheinlich jetzt auch nicht für eine wesentlich längere Zeit bekommen würdest.
Genau, du hast es auch gesehen vorhin auf meinem Nummernschild. Ich meine, da steht auf meinem vorläufigen Nummernschild für Bussi stehen die Städte und die Orte, die ich besuchen kann.
Und das Datum, bis wann du zum 10. Mai im Land bleiben.
Oh Mann, ey. Und dann habe ich auch wieder so einen Polizeistopp gestern gehabt, der dann dieses Nummernschild, hinten stehen dann noch so ganz andere Informationen mit meiner Motornummer und dann musste ich ihm meine Motornummer zeigen, dass es auch wirklich das Auto ist. Also so, ja, es ist, Chinesen sind auch sehr korrekt in vieler Hinsicht, oder? Also, oder in so offiziellen Jobs habe ich das Gefühl, dass die wollen keinen Fehler machen oder die wollen keinen Fehler sich erlauben vielleicht. I don't know, das wäre jetzt so mein erster Gedanke dazu.
Ja, absolut, absolut. Insbesondere in so Polizei, bei der Polizei ist es auf jeden Fall der Fall, weil die in niedrigen Leveln dann halt auch viel Druck bekommen von ihren Vorgesetzten.
Das denke ich mir, ja.
Dass sie halt einfach ihren Job erfüllen müssen. Und wenn da irgendwas durchgeht, dann gibt es halt gleich Stress. Also das auf jeden Fall, ja. Und es ist halt auch eine sehr regelbasierte Gesellschaft, die halt gewisse Regeln geschaffen hat und an die muss man sich halten. Da gibt es dann auch immer Mittel und Wege drumherum, das habe ich ja eingangs erwähnt mit diesem Chabudor. Aber insgesamt...
Ist das ein Wort, was ich eigentlich so sagen kann dann so?
Ja, Chabudor. Das kennt jeder, ja.
Also Chabudor. So, wenn ich jetzt am Verhandeln bin und einfach, ich sehe keine Lösung und kein nach links und rechts rücken, dann sage ich so... Chabudor? Ja. Chabudor. Ja. Chabudor. Finde ich doch noch irgendwie einen chinesischen Weg. Irgendwie einen Umweg, den wir nehmen können? I don't know. Okay. Ich werde es probieren.
Absolut. Also wenn nichts mehr hilft, dann okay. Chabudor.
Aber ich werde dich anrufen.
Das genau, musst du dann klären. Dann sage ich zu ihm Chabudor. Ja, gut. Cool. Aber ja, also schon... ich glaube auch ein Riesenunterschied, wenn du, und das glaube ich auch viele Zuhörer, die nicht in China waren, die hätten vielleicht China nicht wirklich so wahrgenommen. Vielleicht eher entweder gar keine Vorstellung von China. Ich glaube, das ist häufig so, selbst in meiner eigenen Familie, und ich lebe hier seit 8 Jahren, glaubt jeder noch, dass ich irgendwie in einem dritte Weltland lebe oder gelebt habe. Und ich meine, Shanghai, das ist ja wirklich, Shanghai ist einer der fortschrittlichsten Städte der Welt. Also
ja, geht, wirklich.
Ich könnte eine Stunde darüber sprechen, wie verrückt das ist und wie fortschrittlich.
Ich will das musst du jetzt auch mal kurz noch sagen, weil du meintest schon so nur in der Zeit, wo du in Shanghai angekommen bist, zu dem, wie es jetzt auch jetzt ist. China verändert sich sehr schnell oder kann sich sehr schnell verändern.
Was auch einer der attraktivsten Punkte für mich waren, überhaupt in Shanghai zu leben oder in China zu leben, weil es halt einfach extrem dynamisch ist. Also wirklich jeden Monat hast du Restaurants, die auf einmal da sind, machen neu auf und dann einen Monat später ist da ein riesen Bulldozer, reißt das ganze Restaurant raus und dann wird innerhalb von Monaten ein neues Restaurant da reingebaut.
Wow.
Das sind so die kleinen Themen. Und dann Construction, das hast du ja auch schon gesagt, mit Brücken, es werden Hochhäuser hochgezogen in Rekordzeiten. Ich war jetzt ein Jahr und 4 Monate nicht in Shanghai und es sind einfach so viele neue Shopping-Malls auf einmal, die total verrückt sind. Irgendwie mit einer Shopping-Mall mit mehr als 1000 Bäumen integriert, auch von außen auf der Shopping-Mall.
Wow.
Und die Phase 2 ist irgendwie noch größer und alles ist irgendwie immer super groß und fortschrittlich. Aber auch so von den Regeln hat sich viel verändert. Als ich vor 8 Jahren kam, war das schon noch so ein bisschen mehr wild. Man konnte mehr machen. Man konnte,
du meinst doch, da hat man noch mal irgendwie Gras gerochen oder so.
Ja, man hat auch mal Gras in einem Restaurant geraucht und keiner wusste, was es wirklich ist und es hat keinen interessiert. Und und da gab es auch echt verrückte Clubs und verrücktes Nightlife, also wirklich sehr, sehr viel auch auf der Straße und viel so Underground, sehr individuell und sehr alternativ. Gut, ich war jetzt am Ende mit einem Kind nicht mehr so in der Szene unterwegs, aber es hat sich schon in den letzten 3-4 Jahren dahingehend extrem viel verändert. Die hatten eine krasse Anti-Drogen-Politik und haben da wirklich jeden.
Das musst du eigentlich kurz erzählen, weil das fand ich, da muss ich schon den Kopf schütteln. Also, du meintest, dass die Polizisten da teilweise Haarproben genommen haben von Leuten, die nicht mal Drogen genommen haben in dem Moment, aber wenn sie Drogen gefunden haben, dann haben sie die abgeschoben.
Genau, das war, also die haben Bars zugemacht, wo viele Ausländer insbesondere auch waren, haben dann alle in den Bus gescharrt, auf die Polizeistation.
Ja, die durften die einfach mit einpacken.
Genau, also ja, ohne wirklichen Grund und haben dann eine Haarprobe genommen und wenn es positiv war und du gesagt hast, hey, ich kann nachweisen, ich war vor einer Woche in Amsterdam, das hat ihn nicht interessiert, dann warst du raus. Und da war auch echt so eine Panik in der ausländischen Community in Shanghai, weil das echt Wellen gemacht hat.
Aber das ist natürlich extrem, also das ist natürlich, wie sagt man, macht natürlich einiges her. Wenn du Drogenpolitik irgendwie dann fährst dann und das dann so durchziehst, dann denkst du dir, scheiße nochmal.
Einer traut nicht mehr, genau. Also
da rasiere ich mir die Haare mal ab.
Was meinst du, warum ich eine Klasse habe?
Das ist immer noch Angst.
Ein Jahr später immer noch
Angst. Ich frage mich im Bart, also du hast ja Bart, ob sich das da auch drin hält, wahrscheinlich.
Haare
sind ja kein Unterschied, gell?
Genau. Aber ja, dahingehend und dann viel
Schamhaare erst. Also,
auf der Polizeistätte.
Schatz, du bist so glatt. Entschuldigung, hier abgeschüttet.
Standard-Polizeikontrolle. Kennst du doch.
Okay.
Aber zum Beispiel so eine der Lieblingsbarstraßen, die ich die ersten 3 Jahre immer war, sehr symbolisch für die Entwicklung in China. Heute sind da nur noch Cafés, wunderschöne Cafés.
Ja.
Und junge chinesische Mädels, die ein Selfie mit einem tollen Flat White machen.
Okay.
Und früher war das eine ganz verrückte Barstraße.
Was heißt früher? Also vor 5, 6 Jahren?
Vor 5, 6 Jahren, ja, 7 Jahren ungefähr. Krass, genau.
Ja. 7, ja, das ist, also ich meine, das ist halt so, wenn ich jetzt nach München zurück telefoniere oder ich war ja dann teilweise auch irgendwie 1, 2 Jahre dann weg. Ich meine, da tut sich nichts. Das ist so, da gehen die Leute immer noch mit gutem Grund ins P1. Also,
ja,
sehr lustig. Schön, genau. Aber ich mag sowas ja auch. Also ich bin sehr gespannt auf Shanghai. Da werde ich auf jeden Fall nochmal von berichten.
Ja, absolut.
Mal sehen, wie das ist. Wie das ist.
Also, nach wie vor empfehlenswert, ja. Die Stadt mit den meisten Cafés weltweit hat New York übertroffen. Und das ist auch interessant, weil China hatte ja nie eine Kaffeekultur. Chinesen haben ja keinen Kaffee getrunken. Meine Schwiegereltern trinken nie Kaffee, die trinken Tee.
Ja.
Und auf einmal kam diese, genau, es ist eine Teekultur, eine Warmwasserkultur. Nur warmes Wasser, viele. Auch
was ja wahnsinnig gut ist für dich.
Eigentlich gesünder, ja. Ich glaube schon, ja.
Ja, ja.
Und auf einmal kam der Kaffee nach China und es explodiert. Das siehst du ja auch hier. Wir hatten heute ja auch
wirklich guten
Top-Qualität, ja. Super Kaffee, so viele kleine Boutique-Cafés, die auch echt süß und schön eingerichtet sind.
Super. Ich muss auch dazu sagen, jetzt so hier und also was so die Jungen, da gibt es gibt's so echt viele junge, coole Leute, cool angezogen. Ich wollte auf so einem Art Market. Also ich hätte mich da dumm und dämlich kaufen können, wirklich. Geiler Vibe. Ich hab dann zwischen dem chinesischen Essen heute auch ein Tiramisu mir
gegönnt. Klassik für chinesische Dessert.
Also jetzt so Indien, Nepal, Thailand, Laos und so. Und dann habe ich ein Tiramisu gesehen, ich so, kann jetzt leider nicht Nein sagen. Das muss jetzt sein. Nee, sau cool. Sau coole junge Leute. Cooler Vibe.
Ist aber auch Dali. Ich meine, Dali wird... hat auch so ein bisschen diesen Spitznamen Dalifornia. Hat auch ein bisschen an Charme verloren, weil ich glaube, das war auch einer deiner ersten Eindrücke. Du warst auf dieser Haupteinkaufsmeile und es ist einfach sehr, sehr busy, sehr viel chinesischer Tourismus, viele
wahnsinnig
Lichter.
Viel so in your face, also sehr laut auch. Und dann kommst du in so einen Abschnitt, da haben die Leute so, ich weiß nicht, ob du das kennst, so diese Handklatscher, das sind so, also die klappen, also das sind so Plastik- Hände, die so, die machen da, die überbieten sich da irgendwie mit dem, irgendwie mit Lärm zu machen, um dich in ihre Karaoke-Bar da irgendwie reinzuziehen und so. Ich denke mir so, wow, das ist so der Upturn für mich. Also, weil das kann ich gar nicht. Also, du machst mich leider gar nicht an mit Lärm. Und
so sind wirklich viele kleinere chinesische Städte sind so. Auch so ein Lijiang, wo wir viel drüber gesprochen haben, ist genauso. Also noch schlimmer. Das ist auf Steroids. Viel, viel schlimmer als Dali.
Wow.
Und Dali hatte immer so diesen Ruf, dass es sehr laid back ist. Viele Ausländer sind hier vor 20 Jahren also viele ausländische Hippies sind hier auch hingezogen und es war wirklich ein cooler Vibe und kam dann so auf die Agenda des chinesischen Massentourismus und hat sich dahingehend leider wirklich ein bisschen verändert.
Ja.
Trotzdem gibt es noch die jungen, coolen Leute und Cafés und so weiter.
Und dann geht man irgendwie so eine Seitenstraße und dann hast du das auf einmal wieder. Das habe ich schon gemerkt, sehr cool.
Ja.
Das ist aber, glaube ich, überall so. Es gibt irgendwie immer in dieser Hauptstraße und da ist irgendwie dann so, da werden irgendwie die Leute durchgepresst, mein Gott.
Und halt, wenn es schön ist, dann zieht es halt auch zwangsläufig immer viele Leute an. Das ist bei uns in Europa ja auch nicht anders.
100%. Aber das fand ich auch interessant, weil da, als ich Doris so gefragt habe, was findet sie, was sie schade findet, also oder was würde sie ändern? Ich habe das irgendwie ganz vorsichtig gefragt. Ich will ihr nicht auf die Füße treten, weil sie ihr China dann doch schon sehr, sehr liebt. Aber sie meinte, dass sie hätte es lieber, wenn man ein bisschen mehr so das Heritage damit besser umgeht. Aber und das heißt halt, dass irgendwie hier dann mal schnell irgendwie ganze Stadtteile abgerissen werden und mit Hochhäusern ersetzt werden. Wo du dann aber auch meintest, dass die da auch irgendwie ein bisschen drauf gekommen sind, dass sie das Heritage dann doch auch gecheckt haben, dass das irgendwie wichtig ist für Touristen und irgendwie das auch zu konservieren und zu behalten. Ne?
Ja, das ist ein Lernprozess, finde ich, in China wirklich, dass so eine Gentrifizierung in vielen großen Städten hat stattgefunden über viele Jahre, halt einfach nur, weil mehr Wohnraum benötigt wurde oder weil es halt sehr pragmatisch war. Es war halt einfach... besser für die Wirtschaft und besser für
pragmatisch ist, glaube ich, ein gutes Wort auch für eine lange Zeit.
Extrem pragmatisch.
Ja.
Ich habe noch nie pragmatische Menschen kennengelernt.
Wahnsinn.
Sehr, sehr pragmatisch. Ich glaube, gerade auch so zu Indien extrem ein Riesenunterschied. Deswegen funktioniert es ja auch sehr
null
gut.
Pragmatisch.
Genau, null pragmatisch. Immer sehr emotional getrieben, ne? Und sehr durch irgendwelche durch Religionen getrieben.
Wahnsinnig religiös, ja.
Oder spirituell auch wahrscheinlich, ne?
Oder spirituell, alles mit Festivals und alles, das irgendwie so, der Hinduismus und der...
Und das hast du hier gar nicht. Also das ist wirklich... Das ist auch so eine Wachstumsstory, die nicht repliziert werden kann.
Eigentlich auch interessant. Ich meine, so Religion, also wenn überhaupt, dann Buddhismus. Aber sonst
Daoismus,
so,
Buddhismus, genau, sehr ähnlich.
Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie so leidtragende Communities, die hier so, also das ist eher...
Nicht relevant.
Das ist nicht so relevant.
Nicht relevant, genau. Also wirklich, Religion spielt keine große Rolle.
Ich muss aber sagen, das ist was mir gefällt, weil da habe ich heute auch mit Doris drüber gesprochen. Doris so ein lustiger Name. Sie meinte auch so, sie so, ja, is this, someone told me this is like a name you use in Europe for like older people. So, ja, du hast vollkommen recht. Irgendwie nett, dich irgendwie Doris zu nennen, du bist 26, das passt überhaupt nicht zusammen. Wie so ein Paradox, so ein Oxymoron in Name und Gesicht, aber ja. Und sie, sie meinte, es ist so, ich meine, wenn sie jetzt zum Beispiel in so einen buddhistischen Tempel tritt, dann ist sie für den Moment, kann sie sich spüren und fühlen, aber sonst ist es jetzt nicht irgendwie in ihrer Veranlagung so mit drin. Also irgendwie.
Woran liegt das? Liegt das vielleicht daran, dass Buddhismus generell eine wesentlich, was das richtige Wort, zurückhaltendere Religion ist, die halt nicht so aufdringlich ist.
Vielleicht auch das. Aber ich muss auch sagen, so, ich bin zum Beispiel auch kein Freund von Religion in dem Sinne, weil am Ende haben wir, da hat sie auch gesagt, da gibt es auch, also Konfuzius hat es anscheinend auch gesagt, behandel jeden so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Ich finde, das ist meine Religion. Ja. Und ich finde so, wenn sich ja jeder an das einfach nur halten würde, dann wäre die Welt eine bessere. Und absolut, ich finde es so schlimm, ehrlich gesagt, dass wir uns alle, ich meine jetzt hier mit dem Israel-Krieg und also das ist alles so, das sind die gleichen Konzepte mit einem unterschiedlichen Überbegriff, I'm sorry, und das ist ein Grund, sich zu beschießen, zu bekriegen und zu töten, I'm sorry, und dann ist es noch 100% gegen das, was in deiner Religion eigentlich in deinen ersten Geburten drin steht. So, hör mir auf. Also ich finde, Religion ist einfach in dem Moment, wo du dem Ganzen einen Namen gibst, kreierst du Probleme und schließt irgendjemand aus und hast, keine Ahnung, ja.
Es sollte halt keine übergreifenden Regeln geben, die dein Leben so stark bestimmen, dass du halt gezwungen wirst, gewisse Sachen zu machen. Und das hat halt der Buddhismus nicht wirklich.
Ja, aber es hat, also, das ist, ich glaube nicht, dass irgendeine Religion so extreme Regeln hat. Ich glaube eher, das ist in dem Moment, wo du Moslem bist, ein Jude, ein Christ, du halt ein Moslem bist und dann bist du halt kein Christ. Es ist so, du schließt sozusagen, du in dem Moment ist es halt so, okay, du bist was anderes. Ja. Du bist was anderes, damit habe ich ein Problem.
Ja.
Aber deswegen finde ich das eigentlich ganz cool an China, so sagen, so, das ist jetzt nicht unser Thema Number One. Also wenn du dann die CDU denkst, diese christliche demokratische Partei, also hör mir auf. Ja. Da machst du die Probleme wieder mit. Also das ist sowas, was jetzt über das ganze Reisen und so, wie ich Menschen kennengelernt habe und so, wie ich irgendwie ticke, denke ich, ist so, ich glaube, wir meinen alle das Gleiche.
Ja.
Nur wir geben alle irgendwie einen anderen Namen drauf. Das langweilt mich.
Das ist ja auch eine schöne Botschaft, die du von deiner Reise so ein bisschen mitnimmst, ne? Dass du halt auch so über Grenzen gehst und dass halt Grenzen so verwischen so ein bisschen, dass du halt, dass du halt offen bist gegenüber anderen Kulturen.
Wenigstens reinschnuppern darf oder vielleicht das, ja, auch Gegensätze und natürlich auch irgendwie Gemeinsamkeiten findet.
Ja. Ja.
In dem Sinne, ja.
Das ist halt auch schön, wenn du, was ich halt immer schön finde, in einer Beziehung mit aus einer anderen Kultur. Und ich meine, ich bin mit einer Chinesin verheiratet, das ist halt echt eine ganz andere Kultur.
Also das ist, finde ich super interessant. Ich finde auch so beziehungstechnisch, das ist schon, ich meine, das ist wirklich ein anderes Pflaster.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde
so mit deinen Schwiegereltern und sowas. Ich meine, wie
mit Schwiegereltern ist der größte Unterschied mit meiner. Die Frage kommt natürlich sehr häufig, insbesondere in Deutschland. Ich finde, mit meiner Frau finde ich schwierig zu wirklich.
Was aber ihr seid auch ein echt cooles Team und ich finde, sie hat. Also das hatte ich dich gestern auch gefragt. Das ist eigentlich eine ganz coole. So, ich habe dich gefragt, warum denkst du, dass deine Frau so dieser Charakter ist, der sie ist? Hat sie irgendwie viel gelesen? Hat sie offene Eltern? Weil chinesische Eltern sind dann eigentlich doch eher konservativer und wollen irgendwie so eine Leistungspolitik irgendwie, ne? Ja. Und dann hast du so eine coole, offene Frau. Und ich habe sie heute auch kennengelernt. Ihr seid echt ein fantastisches Team. Und Noah ist toll. Ihr seid wirklich, also kann man sich eine Scheibe abschneiden. Richtig cool. Ja, wo das herkommt.
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, also die Eltern spielen natürlich eine Rolle. Die sind nicht so einnehmend wie die klassischen chinesischen Eltern, die wirklich Kontrolle über die Kinder haben, viel mehr als wir das in Deutschland kennen. Da haben wir gestern drüber gesprochen, dass Entscheidungen sind häufig Familienentscheidungen. Wenn du eine Wohnung kaufst, dann ist es eine Entscheidung, nicht deine eigene Entscheidung oder die Entscheidung von dir und deinem Partner, sondern eine Entscheidung, die in der gesamten Familie getroffen wird. Selbst ich hatte dieses ganz eigentlich erschreckende Beispiel.
Ja, das ging es um eine Schwangerschaft, ne? Und genau. Dann haben die Eltern gesagt, so, nee, also die Großeltern haben gesagt, wir würden uns nicht um ein zweites Enkelkind kümmern, deswegen. Nee, also das könnte jetzt...
Genau, es war ein zweites Kind. Ungewollt war die Frau wieder schwanger.
Ja.
Und das Paar wollte eigentlich das zweite Kind, hatte Lust drauf.
Ja.
Aber die Großeltern haben sich dann von beiden Seiten, die vier Großeltern haben sich zusammengetan, haben gesagt, hey, nee, wir wollen nicht auf ein zweites Kind aufpassen. Weil halt...
Also das ist Banane eigentlich.
Okay, abgetrieben.
Ja, das ist verrückt.
Das ist total verrückt, ja.
Also wenn man darüber nachdenkt, das wäre in Europa... also so ein hartes No-Go, wenn jemand so von außen irgendwie in dein wirklich privates Leben so eingreifen würde. Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt andere, da spielt die Familie in dem Sinne halt eine ganz andere und viel größere Rolle.
Viel größer, ja, viel enger.
Meinst du auch so, also ob es jetzt um Wohnungskauf geht, also jegliche Entscheidung, das wird dann nochmal mit den Großeltern der Familie und so nochmal sozusagen abgesprochen.
Genau, auch wirklich dann Entscheidungen getroffen. Ich habe das von vielen chinesischen Freunden oder ehemaligen Kollegen immer wieder mitbekommen, dass gerade beim Wohnungskauf, das war wirklich eine Familienangelegenheit, wo auch die Familie Geld zusammengelegt hat, wo die Eltern haben dann wirklich auch viel Geld, ihr ganzes Erspartnis zusammengelegt, dass die Kinder dann in Shanghai eine Wohnung kaufen können.
Wow.
Das ist dann wirklich, also ist in Deutschland der wirklich...
Also gut, dass wir das auch sagen, ist ja natürlich nicht nur negative, sondern es ist natürlich auch schön. Also
wenn es um finanzielle Themen geht, finde ich das extrem schön und habe da für mich auch viel mitgenommen, dass ich in meiner eigenen Familie Geld als, oder auch mit Freunden, dass ich das nicht wirklich so stark trenne. Dass ich jetzt sage, hey, wir müssen jetzt irgendwie alles trennen oder wenn ich mit meinem Bruder was mache oder mit meinen Eltern was mache, dann ist mir das doch egal, ob ich das jetzt bezahle oder ob die das bezahlen. Ja, so ist auch mit meinen guten Freunden. Und das habe ich wirklich so ein bisschen aus China mitgenommen.
Cool.
Finde ich wesentlich schöner, das
Konzept. Finde ich auch viel schöner. Oh Gott, ich finde diese Pfennig-Sitzer, also irgendwie immer alles, mag ich nicht. Ja. Deswegen ist es sowas, mag ich auch ganz gerne. So, okay.
Ja.
So, da lohnt sich das. Ja, sehr, sehr schön. Ich dachte, jetzt für den krönenden Abschluss, weil es war ein gigantisches Gespräch. Du bist ein absoluter Podcast-Profi. Du solltest sofort einen eigenen anfangen.
China.
Bussi 2. Bussi.
Das wäre die chinesische Version. Ja, genau. Ich kopiere deinen Bussi und fahre schneller als du.
Schneller mit elektrisch angetrieben.
Elektrischer Bussi.
Mit deiner chinesischen Familie, das wäre schon, das war wieder sehr, sehr nett, ja.
Das ist ein Highlight.
Wie heißt dieser Schnaps jetzt?
Baijiu.
Also wir haben es gerade wirklich in diesem Convenience Store. Das ist wie wenn man jetzt an der Tankstelle also Alkoholiker ist und sich so eine kleine Schnapsflasche kauft. Muss ich auch, das ist eine kleine grüne Flasche. Wie viel? 100 Milliliter. Auch komplett, ich könnte nicht eine Sache lesen, weil alles komplett chinesisch ist. 1680. Ich weiß nicht, ob das das Datum ist, wo der das erste Mal gebrannt wurde. Das ist das Einzige, was ich auf dieser kleinen grünen Flasche lesen kann.
Das wäre erstaunlich, ja. Und auch der Stern sehr. Typisch chinesisch, ja.
Chinesisch und auch Vietnam, die haben auch diese auf der Flagge, ne?
Ja.
Okay. Okay, ich nehme euch jetzt mit auf eine Geschmacksreise. Okay, ich schenke dir mal ein. Ich habe gerade. Okay, also. Das war schon too much und das war nur. Wie riecht das?
So riechen chinesische Geburtstage und Party.
ja.
Und Company-Events.
Aber es hat sowas wie so ein Mix aus, wenn man jetzt einen Tequila und Obstler zusammenschüttet. Kann das sein?
Oh ja, das habe ich noch nie gehört. Es hat schon so ein bisschen was von einem Obstler, ne?
Ja, Obstler und dann doch auch Tequila.
Das ist aber an alle Zuhörer, das ist wahrscheinlich das größte Kompliment, was Baijiu je von einem Ausländer bekommen hat.
Okay, let's see, wie es schmeckt. Prost. Wir stoßen hier gerade mit Pappbechern an, muss man dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, die Unternote. Du hast mich, also ich muss sagen, du hast ihn schlimmer verkauft, als er ist, oder? Ich bin einfach nur ein ganz schlimmer Alkoholiker.
Ich habe da eine Telefonnummer für dich. Man muss auch sagen, es ist einer der schlechteren. Also es gibt wirklich auch Unterschiede natürlich. Also es gibt, haben wir vorhin gesagt, Flaschen, die kosten dann 200 Euro, 300 Euro. Und da merkst du auch einen Unterschied, die sind wesentlich milder.
Okay. Ich finde den mild. Ich muss sagen, es hat schon sowas von Obstler mit so einem kleinen grasigen Nachgeschmack. Also ich bin jetzt kein Sommelier, gerade nicht, was irgendwie chinesische Schnaps angeht, aber du, der kommt mit ins Handgepäck.
Du bist für China gemacht. Ja. Dann machst du Nachschub kaufen.
Fantastisch, ja. Auch wenn ich nie lesen werden kann, was draufsteht. Also ich wünsche mir Glück, dass ich dann irgendwie den Brennspiritus kaufe, anstatt den Banjo. Oh Mensch, cool, das war jetzt richtig schön, mit dir zu quatschen. Danke, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und vielen lieben Dank.
Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, du hast noch eine schöne Zeit in China.
Danke, ich werde sowieso auf dich zurückkommen. Ich werde dann anrufen und sagen, hey, du musst hier mal kurz ran.
Chabedor.
Cheers to that.
Cheers.
Oh Mann, jetzt habe ich in dieser Aufnahme ganz vergessen, Rafa nach seinen 7 Van-Haves zu fragen. Ich glaube, der Schnaps und das Bier hat mich davon ein bisschen abgelenkt. Er hat sie mir ganz spontan noch als Sprachnachricht geschickt. Here you go.
Ich packe meine 7 Sachen. Ich packe meine 7 Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich packe meine 7 Sachen und nehme mit.
Hallo lieber Simon. Wie versprochen schicke ich dir noch eine Sprachnachricht mit den 7 Dingen, die ich unbedingt auf meiner Busreise mitnehmen würde. Zuerst würde ich auf jeden Fall eine extrem gute mobile Kaffeemaschine oder Espressomaschine und wahrscheinlich auch eine Kaffeemühle mitnehmen, denn ich kann mir gut vorstellen, dass du da nicht immer guten Kaffee bekommst auf der Reise und extrem guter Kaffee ist für mich morgens wichtig. Als nächstes würde ich auch meine Laufschuhe mitnehmen. Wenn du den ganzen Tag im Bus oder im Auto sitzt, dann will ich unbedingt ab und zu laufen gehen. Ich würde auch Kabelbinder und Panzertape mitnehmen, denn ich habe in China gelernt, dass man, wenn es gar nicht mehr geht, alles mit Kabelbindern und Panzertape reparieren kann. Das hast du mittlerweile vielleicht auch an diversen Scootern schon gesehen. Dann würde ich auch einen Beamer mitnehmen. Die Inspiration habe ich von dir bekommen. Finde ich super auf einer langen Reise. Ich würde auch richtig gute Bluetooth-Lautsprecher mitnehmen. Musik ist extrem wichtig und darf nicht fehlen. Ich würde wahrscheinlich auch eine Hängematte mitnehmen, wenn man vielleicht nicht gerade in den chinesischen Großstädten ist, kann das ganz cool sein, mit einer Hängematte die Pausen zu genießen. Und zu guter Letzt würde ich auch eine große Flasche chinesischen Schnaps, diesen Baijiu, mitnehmen, den wir zusammen getrunken haben in Dali. Ich weiß nicht, ob das dann eher dazu dient, ungewollte Gäste loszuwerden oder vielleicht auch dazu dient, nette Menschen wie ein Simon einzuladen. Aber darf auf meiner Reise nicht fehlen. Das sind meine 7 Dinge. Ich hoffe, du hast noch eine gute Reise durch China und hoffe, wir sehen uns bald. Tschüss!
Das war es auch schon wieder und wie ich anfangs gesagt habe, fand ich diesen ganzen spontanen Austausch wirklich großartig. Daher habe ich mir auch überlegt, dass ich das immer wieder mal machen werde auf meiner Reise. Spontan spannende Menschen in den Podcast einladen, die nochmal einen neuen Blickwinkel auf das Land oder den Ort geben können. Also schreibt mir auf Instagram, wenn ihr einer dieser Menschen seid oder sich unsere Wege irgendwo auf der Welt kreuzen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Und falls euch dieser Podcast gefallen hat, bitte 5 Sterne abgeben, das hilft natürlich sehr und bis bald. Bussi Bussi, euer Simon. Bussi ist eine Produktion der We Make Them Wonder GmbH in Zusammenarbeit mit den Podstars bei OMR.